Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte.
That's just straight directed to the hood.
Die Menschen hinter der Musik.
It's 100% me.
Backstage.
The essence of the Doors is like my fire.
Behind the scenes.
Wir sagen immer ganz gerne, Blue Man Group und Lordy on Crack. Das sind wir.
Es wird persönlich.
Put your fucking money where your mouth is, man.
Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Kotaro Dürr.
Ja, wieder mit Kotaro Dürr. Schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich sehr. Ich finde es auch immer wieder lustig, Franzi zu hören, wie sie dann, und Kotaro Dürr.
Ja.
Sie sagen so von wegen, also, oh, so he is there again. So, nach dem Motto klingt das ein bisschen. Aber es passt ja. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Hallo.
Das ist ja tatsächlich die Folge, für die du eigentlich immer vorgesehen warst, muss ich sagen. Im Sommer haben wir uns ja das erste Mal getroffen bei der Elton John Folge und da waren wir ja vorher auf dem Konzert zusammen und deswegen warst du natürlich prädestiniert, bei dieser Folge Gast zu sein. Die Konzertkarte war ja eigentlich Tillmanns, muss man sagen.
Ja.
Das hast du eben dankenswerterweise abgenommen, weil er sich ein bisschen verkalkuliert hatte mit den Daten. Und du bist ihm bis heute dankbar.
Das war eine dieser Corona-Geschichten, in denen man halt einfach mal nicht planen konnte, wenn das Konzert einfach, glaube ich, dreimal verschoben wird.
Ja, genau. Ja,
dementsprechend. Tilly, er hat ein T-Shirt bekommen, entschuldige mal.
Also, auch was.
Ne? Hat den Maestro nicht gesehen, aber ich habe ihm ein T-Shirt gekauft.
Und also, weißt du, was ich immer sage? Der kommt ja eh nochmal wieder.
Ja.
Diesmal nicht.
Wahrscheinlichkeiten, sie sind eher gering, aber wir werden sehen. Keine
Grüße.
Ahnung.
Ja, und apropos Tilly, Tillmann Kölner war ja auch dann wieder dabei in der Jahresabschlussfolge, auch mit dir, mit Kotaro Dürr. Aber der eigentliche Talk mit dir war vorgesehen zu einer Band, wo du dich noch besser auskennst als mit den besten Platten 2023 und mit Elton John. Und das sind heute Green Day. Wie genau und wie gut, das werden wir dann gleich noch erfahren. Kotaro Dürr, für alle, die Elton John-Folge nicht geklickt haben, man klickt hier eigentlich im Doppelpack, würde ich fast sagen, ne, mit Green Day. Plan B, Moderator gewesen und jetzt immer noch Springer da im Team und sowieso bei 1 Live als Moderator tätig. Rock Session hast du gemacht. Was machst du noch alles?
Ich mache mittlerweile einen YouTube-Kanal zu PlayStation und PlayStation-Spielen, der sehr schön läuft. Das hat seit letztem Sommer. Und gerade feile ich ein bisschen daran, meinen alten Podcast auf irgendeine Art und Weise wiederzubringen. Ich habe keine Ahnung wie. Wobei, ich habe schon eine Ahnung wie. Es soll auf jeden Fall erstmal kein Podcast werden.
Ja, super, dass du bei diesem Podcast hier heute zu Gast bist. Ja? Bei Podcast sind out, oder was?
Ja, nee, also es wird auf jeden Fall. Nee, Podcasts sind super, aber ich meine, du weißt ja, wie viel Aufwand das ist. Und ich bin ein faules Schwein.
Nein, das stimmt nicht. Du bist ein hardworking Man im Showbusiness.
Ja, das stimmt sehr.
Du kommst gerade von der Nachtschicht von 1 Live.
A little something wird auf irgendeine Art und Weise wiederkommen. Höchstwahrscheinlich irgendwie auf Insta, wir werden sehen.
Cool. A little something more würde ich es vielleicht nennen.
Ja.
Oder nenn es endlich mal Codpast.
Der Codcast, ja.
Codpast.
Ja, Tillmann hat immer gesagt, ich soll was mit meinen Katzen machen und es Kotaro nennen. Ich fand das dann toll.
Ja, okay. Kotaro ist ja schon international bekannter Otter, ne? Das ist natürlich schon ein bisschen.
Stimmt.
Der Name.
Otter Kotaro ist einer der süßesten Otter. Der süßesten Otten, wie ich sie sehr gerne nenne. Mehr Otten. Alle brauchen mehr Otten im Leben. Wie sind wir dazu gekommen?
Egal. Auf jeden Fall, da du schon zu Gast warst und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Wenn, will ich das jetzt gerne nachholen. Dass ihr eingeschaltet habt. Wir sitzen hier übrigens wieder in meiner Wohnung, wie Tillmann immer sagt, Marx Musikmuseum, weil im Lager der Liebe, unserem Studio, da die Heizung ja ausgefallen ist. Heute Nacht waren es minus 8 Grad. Klar, wir hätten mit einem Heizlüfter das aufbessern können, aber
wir hätten 2 Stunden über Sigur Rós aufzeichnen können oder so.
Keine Ahnung. So, das passt dann gut. Oder ja. Björk. Ne? Aber hier, das Ambiente ist auch wirklich ganz schön. Es hat ja geschneit mal in Köln und die Temperaturen sind immer noch so kalt, dass noch nicht alles getaut ist oder geschmolzen ist. Und deswegen schauen wir auf schneebedeckte Dächer im super sonnigen Winterhimmel. Also einfach ein traumhafter Tag heute.
Was für eine Atmo, um über eine Band aus Kalifornien zu reden. Perfekt. Freut mich sehr.
Ich muss jetzt auch tatsächlich eher an Björk oder Sigur Rós denken.
Richtig Bock auf Open Airs jetzt.
Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, du warst schon hier zu Gast, deswegen gibt's für dich nicht heute die 3 Fragezeichen.
Das ist unverschämt. Lass doch einfach mal den Spieß umdrehen. Ich habe 3 Fragen für dich mitgebracht. Du nennst es ja immer sehr liebevoll die 3 Fragezeichen.
Ja.
warum nicht dann einfach mal ein bisschen mehr über dich erfahren?
Ah, okay. Man, ja,
weißt du,
ja.
587 Folgen Stereotypen, die es bisher gibt, und die Leute haben keine Ahnung, wer das ist, wer er ist, wer ist er, der Mann mit dem Musikmuseum.
Ich glaube, ich habe hier zwischen den Zeilen schon einiges
hier und da
preisgegeben.
Kaum merklich.
Aber jetzt mal direkt, meinst du? Ja, okay, ich war auch der Einzige, der diese Fragen bisher nicht beantwortet hat. Ne? Selbst Tillmann hat es mir gestellt.
Das ist tatsächlich lustig. Er freut mich, dass wir dieses Novum hier mal durchziehen können.
Ja.
Die drei Fragezeichen ist dein schönes Format, in dem du deine GästInnen immer ein bisschen genauer vorstellst. Immer anhand von drei Fragen, die was mit Musik zu tun haben. Mhm. Und du, der einer der, wie ich dich einschätze und wie ich dich kennengelernt habe, einer der most vocal Music Fans bist, also du hältst mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, wenn du was gut oder was scheiße findest. Und deswegen möchte ich diese Gelegenheit nutzen. Hast du Bock?
Ich hab Bock, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Vollkommen zu
Recht. Ich wollte gerne noch ergänzen, dass ich aber auch immer sehr fair bin. Also ich hau niemanden in die Pfanne, ungerechterweise, würde ich sagen.
Ja, das werden wir merken innerhalb der nächsten paar 10 Minuten. pass auf, erste Frage. Da ich genau in dieses Loch hier reinstoßen will, das klingt seltsam, will ich dich fragen, mit welcher großen Band, welchem Künstler, welcher Künstlerin, welchem Act der Musikgeschichte kannst du vielleicht auch überraschenderweise überhaupt nichts anfangen?
Ah, okay. Ja, du hast dich so ein bisschen an meinem generellen Fragenkatalog orientiert, ne?
Ja, die Frage habe ich kopiert, ist okay. Aber ich habe sie so performt, als sei sie meine.
Ja, aber das kann ich, ist auch eine super gute Frage.
Dafür wurde ich ja auch hier eingekauft.
Green Day.
Nee, okay, das waren Stereotypen für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst ein Like da.
Nein. Also tatsächlich ist mir diese Frage auf jeden Fall schon mal vor zig Jahren begegnet. Weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe. Da habe ich mich auch mal gefragt, boah, wie würde ich die wohl beantworten? Und habe dann immer ganz lange Zeit lang gedacht, da würde ich sagen, The Police. Das stimmt aber eigentlich nicht. Also es gibt, ich habe schon auch viele Lieder von Police gehört. So oder so ist es eine gute Band. So, ne? Es ist ja eher, geht um eine emotionale Ebene, muss man sagen. Ob das einen berührt oder nicht. Und auch da würde ich sagen, stimmt es eigentlich nicht. Ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Ich finde sie einfach nicht so gut, für wie gut sie gehalten werden. Tatsächlich im Kosmos, also ich arbeite ja auch für WDR Cosmo, ja, das multiethnische Radio des WDR, wo ja wirklich viel, sage ich mal, Global Pop stattfindet. Früher hat man Weltmusik gesagt, aber auch viel Hip-Hop und viel Soul. Da sage ich immer Missy Elliott tatsächlich. Weil,
Missy Misdemeanor.
Ey, es ist einfach für mich, ich finde cool, dass es sie gibt und gerade auch eine Frau im Hip-Hop-Game, super cool, dass sie sich da durchgesetzt hat, aber ich finde es einfach schrecklich, ihre Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, Missy, falls du diese Folge hörst. Aber ich glaube, so eine Band, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt, so zwei Sachen, die ich nicht mag, und das ist so ein bisschen angestumpfter Hard-Rock ohne Edge und auch ein bisschen zu glatte Produktion, plus dann auch noch so eine ganz peinliche Maskerade, ist Kiss. Und das wäre meine Antwort.
Kiss.
Okay.
Und du? Kiss sind vollkommen übertrieben. Kiss, die waren schon Eurovision Song Contest, wie er jetzt ist, bevor er so geworden ist.
Stimmt, so ein bisschen was von Lordi. Also, oder ja. Lordi haben sich davon was abgeguckt. Ne?
Absolut. Ich meine, die haben auch gute Songs gemacht, aber für mich war es auch zu drüber. Für mich ist es zu viel. Ich sag jetzt das Wort, für welches ich hier aus der Stadt verbannt werden würde. Fasching.
Oh Gott. Das stimmt. Aber ich bin ja auch kein Karnevalist.
Ja, fair. Ah, das kann man schon so machen. Ich denke, das ist eine der ersten Frage würdige Antwort.
Mhm.
Aber lass mal weggehen von diesem Negativen, vom Runterbuttern, vom wahllos Bands scheiße finden.
Übrigens, wer aufgepasst hat, ich habe auch tatsächlich immer in meinen drei Fragezeichen immer eine Negativfrage und zwei Positivfragen.
Ah. Also
immer plus eins am Ende rauskommt.
Unabgesprochen ans Format gehalten.
Genau.
Siehst du mal, was für ein Profi du das zu tun hast.
Ja. Du fühlst es einfach.
Wir werden ja heute nicht nur aufzeichnen, wir werden heute auch ein Konzert besuchen, auf das ich mich sehr freue mit dir gemeinsam. Wir gehen nämlich zu Soul Wax.
Ah,
und ich bin noch nicht ganz im Bewusstsein, ob die jetzt zu zweit spielen werden oder ob die ihre Radio Soul Wax nur machen oder ob die eine Band da haben. Ich bin sehr gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Schiss vor heute Abend. Deswegen lass doch mal über tolle Konzerte reden oder muss auch nicht toll sein. Von welchem Konzert, lieber Marc, erzählst du heute noch? Grund kann positiv oder negativ sein. Was hat dich geflasht in alle Ewigkeit, wo du sagst, Alter, das war legendär gut oder legendär fürs Klo?
Also das ist ja, da können wir hier den ganzen Podcast mitfüllen, dann können wir nächstes Mal über Green Day sprechen.
Erster Gedanke zählt.
Ja.
Du es.
Erster Gedanke ist natürlich erstes Konzert, und das war bei mir Prince. Das ist natürlich schon mal nicht so schlecht.
Bastard, Alter. Es ist
was andere sich in die Biografie reinlügen, habe ich tatsächlich erlebt. Dann Alter. War auch natürlich, ja, Leonard Cohen habe ich gesehen, das war auch epochal. Beide übrigens in der Westfalenhalle in Dortmund. Und da habe ich ja auch dann ein paar Jahre später das Tambourin gefangen von David Bowie, was dann aber mir abgeluchst wurde von einem anderen Fan. Das ist auch eine Geschichte, die könnt ihr nachhören in der David Bowie-Folge 39. Mhm. Aber dafür würde ich entlohnt dann wenige Jahre später, also damals entlohnt, weil die Band mir damals mehr bedeutet hat und das war auch wirklich eines der geilsten Konzerte überhaupt. Bei Pearl Jam nämlich in der Hamburger Sporthalle 2000, war das kurz bevor es dieses große Drama gab in Roskilde, habe ich am Ende den Drumstick gefangen und das war wirklich, der liegt auch da noch übrigens auf der Fensterbank.
Ach, der da hinten.
Ja, genau. Von Matt Cameron war da, glaube ich, schon an Bord, der Drummer. Und das war für mich absolutes Highlight, das Ding zu fangen. Heute muss ich sagen, hätte ich doch lieber das Tambourin von David Bowie.
Verständlich.
Matt Cameron übrigens auch Drummer ja von Soundgarden, die habe ich auch mal live gesehen. Nie so eine ganz geile Liveband, aber da habe ich auch eine ganz schöne Geschichte. Ich bei den Olympischen Spielen in Atlanta als Zuschauer, 96 war das, da wurden hier Jugendliche aus NRW vom Jugendferienwerk, konnte man sich da anmelden und dann hat man Tickets und Flüge und so weiter gekriegt, also muss natürlich bezahlen. Und da habe ich dann auch vor Ort haben dann auch viele geile Bands gespielt. Rage Against the Machine zum Beispiel und Soundgarden. War sicherlich auch geil, weil ich mich da so ein bisschen rausgeluchst habe aus dem Feriencamp, um die zu sehen. Aber das eigentliche Konzert, was wirklich ja, und jetzt komme ich auch dazu nach 10 Minuten hier, wovon ich heute immer noch erzähle, weil es das, weil es wie eine Messe war, weil es abgefahren war, das hat natürlich was mit Ort und Zeit zu tun. Das war Radiohead am 11. September 2001.
Nicht ernsthaft.
In der Wuhlheide in Berlin, ja. Ich habe davon auch in der Radiohead-Folge ganz lang erzählt, hier nochmal ganz gut angerissen. Also es war wirklich wie eine Andacht, eine Messe. Man muss sagen, ich bin am Vortag aus Dortmund, wo ich ja damals noch gewohnt habe, angereist nach Berlin. Und hab dann halt am nächsten Tag nachmittags im Fernsehen verfolgen können, wie das World Trade Center angegriffen wurde und die Türme eingestürzt sind. Und also mit meinem Kumpel, den ich da in Berlin besucht habe. Und da war natürlich, also ich kann es heute noch nicht in Worte fassen, wie da die Stimmung war. Und es war natürlich auch die Überlegung, findet das Konzert überhaupt statt? Fußballspiele an dem Abend wurden abgesagt, so. Und dann bin ich auch noch krank geworden auf der Fahrt und es hat in Strömen geregnet in Berlin damals. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja deswegen hier, ich habe dafür Geld ausgegeben für die, und ich war auch armer Student und so, und dachte, jetzt fahre ich da mal hin, gucken wir das mal an. Und kam da halt an und es waren halt alle da und dann war auch klar, die Band spielt und so. Und dann war es auch so, dass Radiohead damals nicht so viele Konzerte gespielt haben, was zur Folge hatte, dass viele Menschen von ganz weit angereist sind. Also aus Österreich, aus Tschechien, aus Dänemark und aus Polen. Und die wussten, Internet, also es gab natürlich damals schon Handys, klar, aber nicht so internetfähige Handys. Das heißt, viele wussten gar nicht, was da eigentlich passiert war. Ne?
Ernsthaft?
Ja, und die sind halt so laut gröhlend angekommen, ey Radiohead, und haben da irgendwie die Songs gesungen und so und haben sich dann wahrscheinlich auch gewundert, warum das deutsche Publikum oder Berliner Publikum so still ist.
Vielleicht haben sie es auch erwartet, sind wir mal ehrlich.
Ja, und dann aber hat denen dann Tom York von der Bühne aus erzählt, was passiert ist. Nämlich, dass er sagt, ich weiß, hab's noch im Ohr gesagt, on a day like today, there's absolutely nothing to say. Do you know what happened? Und dann erzählt er halt, two planes crashed into the World Trade Center. Und ich weiß gar nicht, wie die Leute das verstanden haben. Also Bühnenansprachen gehen ja auch da rein, da raus. Oder halt auch, ob man den so gut akustisch, ne, so ein bisschen Nuschel-Englisch so verstanden hat. Aber ich glaube, viele wurden dann durch Tom York darüber aufgeklärt, was am 11. September passiert ist. Und das ist natürlich auch, die Musik passt natürlich auch dazu. Ne? Also diese getragene, auch sehr melancholische, traurige Musik. Lucky ist ja eh ein Song, glaube ich, Survive the Plane Crash, also singt er ja da, der da perfekt passt. Zu Idiotech ist er unglaublich ausgerastet, Tom York auf der Bühne, das macht er ja immer, aber ich hatte das Gefühl, an dem Abend noch ein bisschen mehr, es ist mir in Mark und Bein übergegangen, dieses Konzert.
Ja. Anyway, here's everything in its right place.
Ja, ja, jetzt sind wir ein bisschen am Boden, jetzt muss die Stimmung ein bisschen anheben mit der nächsten Frage.
So viel Schönes, was du jetzt schon erzählt hast, wobei ich ja an der Stelle sagen muss, ich fand es so lustig, wie du mir damals sagtest, ey, Schau, dass du nicht komplett ausartest in deinen Antworten.
Ja.
Siehst du mal, wie schwer das ist.
Ist sehr schwer, ist sehr schwer.
So, die dritte Frage geht weg von live. Sie geht hin zu dem, was ich vor mir habe. Hm. Nämlich, ich sitze hier quasi eingekesselt in der Vinyl-Ecke von Marks Wohnung. Ihr könnt euch vorstellen, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen in diversen Promomaterial von Stereotypen, die große CD-Wand, die es bei Mark gibt. Und dann gibt es hier so eine Ecke mit gefühlt, warte mal, das sind 20.000 LPs.
Na, eine Null kannst du weglassen.
Ja, okay, zwei. Reicht auf jeden Fall. Du hast einen Gegenwert von ca. 15.000 Euro hier in den Links stellen.
Für alle, die hier einbrechen wollen, ist es auch eine ganz gute Info.
Ja, genau. Absolut. Jeder, der irgendwie Discogs kennt, weiß, wie viel das wert ist. Ich will in genau die Richtung gehen, da ich selber so ein bisschen so ein Amateur-Hi-Fi-Fan bin. Und
du fragst dich nicht, was die teuerste Platte ist.
Auf keinen Fall. Nee, ich gehe rein in...
Dann schlafe ich hier nicht mehr ruhig.
Machst du sowieso nicht. Du wohnst in der Kölner Innenstadt, mein Freund. Welcher Song, lieber Marc, klingt für dich auf Vinyl besser, als er digital je sein könnte?
Okay, also da muss ich sagen... gerade bei der, wo du auch die Länge ansprichst, bei der Konzertfrage, da war es sehr schwierig. Hier ist es jetzt nicht so schwer. Ist ja eh die Frage, klingt es jetzt tatsächlich besser als CD?
Ja, es muss nicht mal objektiv sein. Einfach nur für dich,
dieses Teil, das also muss genau, ich auf Vinyl ich ja. Also bei MP3 würde ich sagen, klingt Vinyl schon besser und auch CD. Natürlich fallen bei MP3 ja nur die Teile weg, die wir eh nicht hören können. Aber egal, es fühlt sich irgendwie anders an, finde ich schon. Vielleicht liegt es auch daran, dass man so schöne Platte auflegt und das zelebriert. Und da ist für mich auf jeden Fall Jazzmusik ganz weit vorne. Da, finde ich, gehört auch so ein Vinylknistern dazu. Und ich bin schon enttäuscht, wenn es nicht da ist. Und wenn ich jetzt einen Song daraus nennen müsste, ist auch der, der mir jetzt tatsächlich als erstes einfällt, ist es Root Down von Jimmy Smith. Das ist auch der Song, den die Beastie Boys gesampelt haben für ihren Song Root Down. Was heißt gesampelt? Die haben das Instrumental genommen und darüber gerappt. Also im Prinzip kann man fast von einem Cover sprechen. Und deswegen, weil das einfach so ganz geile, ja, ganz geile, diepe Bässe hat und trotzdem, ja, das schöne Orgel und so, die Jimmy Smith dann halt spielt. Und weil ich die Platte so lange gesucht habe, bestimmt 15 Jahre, und dann irgendwann in Chicago gefunden habe. Das ist einfach ein super schöner Fang für mich gewesen.
Ja, schön doch.
Ja, aber es ist doch gut gewesen, mein Lieber. Also ich hatte Spaß, hast du gemerkt. Ich habe viel zu lange gequatscht hier.
Ich wollte ja auch einfach, dass du dich mal hier mit dem Zeug auseinandersetzt, was du hier so rumstehen hast. Das ist alles Ressource, Digi. Das finde ich sehr schön, das mal anzutappen.
Also, umso schöner. Aber wir sind ja jetzt eigentlich im CD-Zeitalter. Ne? Green Day ist ja absolutes CD-Zeitalter. 87 gegründet, hießen erst anders, aber so groß geworden, dann ja eigentlich in den 90ern, wo halt auch die CD groß wurde. Und hey, bis heute die wichtigste oder eine der wichtigsten Rockbands des Planeten, kann man sagen. Und da habe ich sie auch gleich mal gefragt damals, wie sie sich eigentlich über die Jahre verändert haben. Und hier ist, was die drei Green Day-Mitglieder sagen. Das sind Billy Joe Armstrong an der Gitarre, Trey Cool an den Drums und Mike Dirnt am Bass.
Maybe our personal lives changed a little bit. I think we sort of, you know, we realized sort of the importance of having a personal life a little more. And so, you know, and we strove harder to, like, create that. And but as far as musically, no, I don't think it really had an effect on what we do, you know. I think maybe a little bit, but, you know, but anything that happens to people is sort of has an effect on the way they sort of approach, you know, their work or their art or their, you know, their life.
Like we said, we got really good at sex and we, you know, we fucked like champions.
Yeah, I mean, I don't know. You just...
Like the Roman god.
How old you say you are, really. It's. I think it's always about, like, that's the thing about where we come from musically and the scene we come from. It's like, you're only as old as you feel or as you act, and I feel pretty young, you know. But some days I feel a little older, some days I feel really fucking young, and some days I feel older because I felt too young the night before.
Ja, Green Day, 75 Millionen Platten verkauft weltweit. Das sind unglaublich viel. Zwei Riesenplatten, wo sie wirklich ja in die Rockhistorie mit eingezogen sind. Dookie und American Idiot. Dookie 20 Millionen Mal verkauft, American Idiot 15 Millionen Mal. Allerdings kam das tatsächlich auch erst 2004 raus. Und da gab es ja schon ein bisschen diese Bewegung auf jeden Fall, dass viel mehr im Internet passiert ist an Musikkonsum. 3 Nummer 1 Alben haben sie in den USA und 5 Grammys haben sie gewonnen. Und ja, und da kann man schon stolz sein auf den Erfolg, sagt hier auch nochmal Billy Joe.
I think writing good records is really, the, you know, I you know, it's, I think there's, we'd really covered everything we wanted to musically, you know, and we're just really excited that, you know, I think we've developed enough of a fan base to where people are going to buy our records, and because they really like the band, and they're fans of the band, and, you know, I don't know if we'll get any sort of like huge pop success or anything like that, but you know, but we know we've been successful at writing a good record.
A good record, yeah, a good record. Haben sie einige gemacht, nicht alle muss man sagen, aber zumindest die oder ja, die dieses Jahr besonders gefeiert werden, zu Recht, die auch die meistverkauften sind, nämlich Dookie kam raus vor ziemlich genau 30 Jahren, am 1. Februar 94, und das ist auch einer der Anlässe, diese Folge hier, also wird dieses Jahr 30 Jahre alt, und American Idiot kam im September raus, vor 20 Jahren, also wird auch ein Jubiläum feiern. Und wir werden natürlich auch sprechen über das neue Album, was gerade eben rausgekommen ist. Und das auch wiederum anders ist für diese Folge hier, Saviors. Mitte Januar ist es rausgekommen, und ja, damit würde ich auch sagen, fangen wir mal an, um so ein bisschen aktuell zu sein hier, Kotta, bevor wir in den Deep Dive in die Green Day-Geschichte machen. Wie hat dir die neue Platte gefallen?
Zuallererst mal, ich bin bei denen nie so hundertprozentig von den Covers, von den Cover-Arts, also von den Covern selber, überzeugt gewesen, außer Dookie. Unbestritten Bestes.
Es sei, das ist, haben wir ja auch adaptiert für unser Folgencover.
Ja, fantastisch.
Das ist auch super cool.
Die große Kackeschlacht in einer amerikanischen Kleinstadt.
Kackebombe, genau.
Ja, es ist so himmelschreiend dumm einfach, aber ist einfach das perfekte Einstiegsgift für Jugendliche, die dann denkst, Code. Saviors dann wiederum hat dieses coole Cover mit diesem alten Foto, wo der kleine Junge vor einer großen Explosion steht und die Hände so hochhebt, so aller, ups, keine Ahnung, vielleicht war er es, vielleicht weiß er, wer es gemacht hat, hebt irgendwas in die Luft, wo man nicht ganz
weiß. Ein Stein,
weiß, ja. Ist es ein Stein oder eine Kartoffel? Ich wusste es nicht mehr ganz.
Ja, es hat mich erinnert an dieses Meme Girl.
Ja, genau!
Wo das kleine Mädchen so, also im Hintergrund gibt es einen Brand. Es ist ja, glaube ich, wer so ein bisschen sich mit TikTok und Instagram beschäftigt, der kennt dieses Bild. Und die guckt so ein bisschen fies in die Kamera rein, so das wird ja heute super auch verwendet für Memes, wenn man irgendwas angestellt hat, wo man dachte, das ist gar nicht so schlimm, und dann hat es halt einen riesen Effekt. Und
es soll brennen.
Ja, genau. Feuer, lasst es brennen.
Ja, dieses Foto wurde anscheinend 1978 genommen, während in Belfast, ich dachte mir schon, das sieht so von der Dekade so ein bisschen aus, es könnte 70er irgendwo in Irland sein. Dass es da irgendwie bei den Protesten
stattfindet. Billy Joe Armstrong hat ja auch irische Roots, vielleicht auch irische, italienische, vielleicht hat er da auch irgendwie, nein, keine Ahnung.
Aber anscheinend wurde es so ein bisschen, wurde mit FaceApp drüber gegangen, weil im Original grinst der Junge anscheinend gar nicht.
Sehr gemein. wird dem jetzt was angedichtet.
Ich verstehe. Naja, aber
Da hast du aber deine erste Enttäuschung über das Cover beiseite gelegt und auch mal die Musik gehört. Hast du doch, oder?
Natürlich. Entschuldige mal. Hey, ich habe das Album nicht komplett gehört. Aber ich habe schon ganz gute Vibes bekommen von dem Album. Es geht sehr straight nach vorne gefühlt. Und nichts bleibt auf dem ersten Hörer sofort hängen. Dennoch mag ich dieses Straighte sehr. Ich bin bei Green Day irgendwann mal ausgestiegen im Hören, weil es mir zu sehr Musical wurde. Jede Band irgendwie ihr eigenes Musical machen wollte. Ne? Erst waren es Green Day und dann kam My Chemical Romance. Und da hatte ich dann irgendwann da wurde es mir zu operettig. Hier gibt es einfach wieder straighte Pop-Punk-Songs, die auch dumme Titel haben wie Look Ma, No Brains. Am ehesten erinnert so an die Musical-Phasen Green Day, der erste Song, The American Dream is Killing Me. Ein Song, den ich aber sofort weitergeschickt habe, als hier, hör mal, das neue Green Day-Album ist ziemlich gut geworden, weil der mich irgendwie gepackt hat auf eine Art und Weise, ist Coma City. Coma City.
Ja, witzigerweise sagst du das, weil fand ich auch richtig cool. Ja. Der hat mir so absolute Ramones-Vibes gegeben. So ein bisschen angenehme 70er-Vibes und Ramones haben ja auch Green Day auf jeden Fall sehr geprägt.
Ja, dieses Dringliche, was dabei rumkommt. Und einer der Songs, in denen erst recht das Drumspiel von Trey Cool so das ganze Ding nach vorne pusht. Diese Band wäre einfach so mit einem anderen Drummer so viel austauschbarer. Die haben, jeder hat so seins, was Green Day ausmacht, finde ich. Und diese Spielfreude und die Energie von Trey Cool, die einfach nicht abnimmt. Diese Stimme von Billy Joe Armstrong, die einfach nicht älter wird und nicht weniger frisch klingt. Und die kleinen Ideen, die Mike Dirnt auf seinem geilen Signature-Bass, ich habe keine Ahnung, ob er ihn immer noch spielt, reinkloppt, das kommt alles hier so druckvoll und stark auf den Punkt.
Ich muss sagen, ich fand die Platte ist sehr, sehr tight produziert, sehr glatt, aber es hat mich gar nicht gestört. Also wenn ihr vielleicht mal diesen Podcast öfter mal gehört habt, dann war immer so ein bisschen Diskussion zwischen Tillmann und mir. Tillmann mag auch glatter gemachte Pop-Produktion. Ich bin ja eher so ein bisschen Lo-Fi oder so ein bisschen übersteuert, aber hier fand ich das eigentlich ganz cool. Also das passte irgendwie. Ne? Es hat auch ein bisschen, ja, so Ramones, so sehr tight, auch alte Green Day-Sachen, klar. Bisschen AC/DC auch tight von der Produktion her, sehr hoch gespielte Gitarren. Was mich aber wirklich sehr gestört hat, ist der Song One-Eyed Bastard. Der wirklich, wir können mal kurz reinhören und ihr werdet schon direkt erkennen, was ich meine, wenn ihr so ein bisschen popmusikalisch unterwegs seid.
Es hat ein bisschen fast von einer Piratengaläre. Das magst du so nicht, so einen Einstieg.
Das meine ich aber gar nicht. Das stimmt. Also es ist halt original So What von Pink, ne? 1:1.
Stimmt. Oh mein Gott, ja. Jetzt habe ich es als Ohrwurm. Vielen Dank.
Ja, das war's jetzt. Aber es ist die, zumindest, also ich finde auch, es ist so viele Akkordfolgen und Melodien schon geschrieben worden. Es ist nicht so einfach, immer dauerhaft was Eigenständiges zu machen, was so catchy ist. Aber ich finde, die hätten dann schon bei einem etwas besseren Song klauen können als bei diesem Pink-Song, der jetzt auch nicht, ne? Pink hat auch gute Stücke, aber auch nicht mein Favorite ist. Haben sie dann auch gemacht im Refrain, nämlich von One-Eyed Bastard. Der klingt dann nämlich 1:1 wie The Passenger von Iggy Pop.
Ja, ist wirklich nicht. Es fühlt sich so ein bisschen frankensteinig an, der Song. Verstehe, warum du ihn nicht so magst.
Ja, der dreisteste Green Day-Klau seit sie für 21 Guns All the Young Dudes von David Bowie entlehnt haben, sage ich jetzt mal. Mir hat gut gefallen ein Song, der mich erinnert hat an die Cardigans. Sick and Tired, auch ein großartiges Stück von denen. Es soll aber jetzt wirklich nicht erscheinen, als hätten Green Day nur geklaut. Da ist es eher eine Anlehnung, würde ich sagen, hat mir dieselben Vibes gegeben. Und das war mein Favorite-Stück auf dem Album. Und da können wir jetzt auch noch mal kurz reinhören. Das ist Susie Chapstick.
Unterschreibe ich so. Perfekter Pick. Es ist perfekter Pick, ganz ehrlich. Das Ding, das hat so was Chanson-mäßiges.
Ja,
das schwingt so.
Ja.
Da war ich irgendwie so Côte d'Azur entlangfahrenmäßig. Das sind solche Vibes.
Ich bin ein schwedisches Sommerhaus. Wenn ich das Cover da von Emma Dale von Cardigans weißt du? Im Kopf habe. Tja, ist es natürlich auch dann vielleicht ein bisschen verwunderlich, weil Green Day ja viel für Punk stehen und die meisten Songs auf dem Album jetzt auch gut nach vorne gehen. Es ist auch eine gute Platte. Also ich fand es wirklich, war viel nicht Hit, ihr Bestes, aber da gab's schon andere Alben und man darf auch vielleicht nach so viel langer Zeit jetzt nicht nochmal den ganz großen Wurf erwarten. Aber vielleicht dann doch nicht so verwunderlich, dass ich diesen Song gewählt habe, der so ein bisschen ruhiger ist, weil ich bin ja auch ein melodramatic fool.
Ja, du bist das barttragendste Manic Pixie Dream Girl, das ich kenne. aber schön, dass du Susie Chapstick sagt, weil ich dachte mir, dass auch, ich war auch überrascht davon, wie sehr der Song mich mitgenommen hat. Besonders die Harmonie in der Hook. Wie perfekt da der Gesang abgestimmt ist. Und da lohnt sich die Politur, ja, finde ich. Das glänzt so richtig schön. Das ist so, wie du gehst in ein Autohaus und siehst, oh, guck mal, oh, schön, da haben sie richtig schön mit dem ganz feinen Schwamm.
Der 60er-Jahre-Porsche damals, schön. Mm. Ja, Stichwort abgeholt von diesem 60er-Jahre-Porsche. Wann wurdest du denn von Green Day zum ersten Mal abgeholt? Das ist das schon Jahrzehnte her sein wahrscheinlich.
Muss Jahrzehnte her sein. Es muss Basket Case gewesen sein, auf irgendeinem der MTVs der damaligen Zeit. Ich bin 85er-Jahrgang. Glotze war bei uns an, die meiste Zeit. Ich hatte Zugriff auf Viva und MTV. Und es muss, glaube ich, wirklich Basket Case um 94, 95 herum gewesen sein. Das war meine ersten Anknüpfpunkte mit Green Day bestanden. Dieses Gesicht allein von Billy Joe Armstrong, der immer so ein bisschen aussah, als wüsste er nicht, wo er gerade sei in den Musikvideos.
Und wie auch immer gespuckt hat beim Singen. Das ist irgendwie cool.
Weißt du? Ich hatte immer sowas Gruseliges quasi bei ihm als Assoziation. Ich habe ihn gesehen und dachte, was ist mit ihm? Das war.
Er passt rein in dieses Irrenhaus, wo auch die Nervenheilanstalt, wo das Video spielt, ne? Also
das hat, ja, genau dieses Bild da. Irgendwas stimmt hier nicht. Auch wenn die Musik so positiv klingt und so voller Energie ist, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe jetzt Jahre später auf die Texte von Dookie gehört und da wurde es mir dann irgendwie klar, dass dieses Bild dann irgendwie da ist. Aber von Anfang an waren mir Green Day auf eine Art unheimlich und das fand ich anziehend und geil.
Ja, das ist doch schön, wie dein Lieblingshorrorfilm. Über diesen wichtigen Song werden wir natürlich nachher noch sprechen, weil er einfach auch ein bisschen mehr Platz braucht, wenn wir über dieses Album Dookie reden. Auf dem Album war auch drauf und den hören wir jetzt schon, weil ist ja hier, ich bin ja der Gastgeber, ich kann es einfach bestimmen, wie der Abend läuft. Jetzt reden wir über den Song, nämlich mit dem ich Green Day kennengelernt habe und das war tatsächlich die erste Single damals von dem Album Dookie und das ist Longview. Das habe ich auch wie du auf MTV entdeckt und dachte, was sind das für geile Abhänger da, die Typen? Und aber rein musikalisch schon, als der Bass losging in der Strophe, dachte ich, ich will mehr über die wissen. Hören wir nochmal rein.
Durant ist ein Gott.
Ja, das ist eine der besten Basslinien der 90er, auch seine beste Basslinie. Ja. Und er hat sie übrigens geschrieben, als er LSD genommen hat, sagt er zumindest heute. Das ist natürlich auch mal eine schöne Geschichte, die man erzählen kann. Schöne Geschichte.
Wie alle Jazzer, deren Stil er sich abgeschaut hat. Ja. Wie einen Jazzbass integrieren kann in einen Punk-Song.
Ja, genau. Und vielleicht auch so ein bisschen durch Billy Joe geschult, er hat ja auch mit Jazz Kontakt gehabt, kommen wir gleich noch zu. Ja, für mich war es aber diese Entspanntheit, das, ja, so ein bisschen Swing ist es auch, ne? Swing, Jazz und das der Strophe und dann das volle Abgehen in der Hook, ist es, sag ich mal, nicht die Erfindung, aber die es groß gemacht haben, waren, oder die es ein bisschen groß gemacht haben, waren die Pixies, dieser laut-leise Effekt und richtig groß gemacht haben es dann Nirvana, die das von Pixies adaptiert haben. Ganz leise, verzweifelte Strophe und dann explodiert in der Hook.
In the felt like shit.
Und diese Verzweiflung des Grunge, ne, die merkt man ja auch bei diesem Song. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, wir hängen hier nur ab und es passiert nichts. Benannt nach einer Stadt in Washington tatsächlich
Washington.
Auch.
Longview, also, Washington.
Wo ja auch Seattle liegt, die Grunge-Hochburg. Aber es ist natürlich ja, metaphorisch gemeint, ne? Also auf lange Sicht weiß ich gar nicht, was ich mal im Leben anfangen will, was hier passieren wird, weiß ich nicht.
Suburban so. Boredom, bevor es Instagram und TikTok gab und die Möglichkeit, sich komplett aus der Realität wegzuschalten und 3 Stunden später zu merken, man hat nur Reels gescrollt und Shorts.
Und gekifft und, also damals wahrscheinlich gekifft und MTV hat laufen lassen.
Wir hatten ja nichts.
Und heute haben die aber auch noch die Qual und die Aufgabe, sich entscheiden zu müssen, ne? Anstatt einfach laufen zu lassen.
Ja.
Ja, für mich, glaube ich, immer noch mein Lieblingssong von Green Day bis heute.
Meiner wäre übrigens der danach Welcome to Paradise, aber fantastischer Konzertopener nach wie vor. Aber wenn du jetzt gerade eben von ihnen sprichst, beziehungsweise du schon von ihnen was gezeigt hast, zu welchem Zeitpunkt hast du sie eigentlich getroffen? War das jetzt zum letzten Album? Oder
nee.
Wann war das?
Das war leider so, ich würde sagen, dem Tiefpunkt ihrer Diskografie zu der Trilogie Uno, Dos, Tre.
Aha.
Ja.
2011, glaube ich.
2012, was glaube ich.
2012. Oh, dann hast du sie ja getroffen, kurz vor seinem
Ausraster.
Vor seinem Ausraster bei dieser Fernsehshow, wo er sich danach in die Rehab einweisen lassen.
Ja, dazu kommen wir auch gleich noch. Er war auf jeden Fall da auch nicht so gut drauf, kann ich sagen. Ja, ich hatte damals Billy Joe einzeln im Interview und Mike und Trey zusammen. Und es ist wirklich nicht so einfach, die zu interviewen, fand ich, weil also Mike und Trey sich gegenseitig immer so Jokes zugespielt haben, ne? Und ich will nicht sagen, nichts Ernstes, das kann man auch nicht sagen. Also vor allem Trey ist ja bekannt dafür, immer mal wieder einen Spruch zu drücken und auch, sagen wir mal, ernsthafte Situationen zu durchbrechen mit seiner flapsigen Art und auch mal ein bisschen derbe Humor an den Tag zu legen. Und oft sind das dann auch so Insider gewesen, also nicht nur, aber ne, manchmal konnte man auch mitlachen. Und da war tatsächlich Mike, sagen wir mal, derjenige, der da ein bisschen ernsthafter geantwortet hat und auch gute Sachen erzählt hat und auch, würde ich sagen, der von den dreien, mit dem man am ehesten so ganz locker normal sprechen kann. Billy Joe hatte ich einzeln, der war damals auf jeden Fall sehr erschöpft, ein bisschen apathisch und er ist auch generell ja bekannt dafür, jetzt nicht so der allergeilste Interviewgast zu sein. Er ist auch immer sehr skeptisch gegenüber den Journalisten, ne, weil er, glaube ich, ein sehr sensibler Mensch ist, aber auch auch irgendwie Angst davor hat, was irgendwie in der Presse mit ihm gemacht wird, ne, gerade US-Presse und so. Aber trotzdem war er irgendwie liebenswert, kann man schon sagen. Also war jetzt nicht irgendwie, dass ich dachte, was für ein Arsch oder so. Der war irgendwie ein bisschen in sich gekehrt. Ja, erschöpft trifft es wahrscheinlich am besten. Er hat aber auch andere Interviews gegeben, wo er total irgendwie den Punker hat raushängen lassen. Mein Kollege Ralf, also mein Chef Ralf, Grüße raus an dich, wo ich damals in der Firma gearbeitet habe. Er hat mir auch von seinem früheren Interview erzählt, wo wir auch Töne heute von spielen, wo er sich das, und jetzt kommt's, wo Ralf ihn kurz vor Schluss gefragt hat, ja, also ich habe gehört, du hast ja auch schon mal beim Interview das Mikro des Journalisten in den Arsch gesteckt. Ja, und du meinte ja und hat das dann direkt nochmal gemacht.
Großartig.
Das Mikro wurde hoffentlich desinfiziert oder weggeworfen und verbrannt und eingegraben.
Mensch, Ralf, super, Mensch, Mikrofon, voll lieb von dir, ist ja nicht nötig gewesen.
Im Marianengraben versunken. Genau, weitergeschenkt. Ja, ey, das ist dann halt der Punker und den darfst du natürlich nicht rausfordern. Und ich glaube, heute ist er ein bisschen gechillter und zugänglicher, hat ja auch einige Entziehungskuren gemacht und so, kommen wir gleich noch ein bisschen on Detail zu. Interessanter Dude auf jeden Fall und auch viel tiefgründiger, als man manchmal vielleicht oder vielleicht am Anfang gedacht hat. Du hast das Gespür direkt gehabt, dass da irgendwas im Argen ist, aber dass man nicht nur denkt, boah, das ist jetzt your average Pop-Punk-Band. Oder nee. So, ne? Habe ich es aber auch gedacht, muss ich sagen. Es war nicht so straight auf Hits, es war so ein Edge dabei. Ja. Boah, ich rede hier so in Anglizismen gerade, sorry Leute. Jetzt werden wir erstmal erfahren, was Cortaro Dürr denn tatsächlich über Green Day weiß.
Oh, da, 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 da,
da, die kurzen 5 stehen an.
Ich hatte vergessen, dass es sie gibt.
Oh. Ja, das Quiz. Also ich muss ja sagen, ich habe jedes Jahr, ja, übrigens willkommen zu Staffel 6, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Jetzt sind wir wirklich mittendrin. und ich habe ja jedes Jahr irgendwie die Rubrik ein bisschen geändert, aber dieses Jahr, weil wir ja nochmal Gäste auch haben, habe ich gedacht, die meisten freuen sich so auf dieses Spiel. Die haben mich angefleht, bitte lass dieses Spiel unbedingt drin, weil wir so Bock haben drauf. Also, es geht darum, dass ich aus 5 der bekanntesten Songs von Green Day jeweils eine Sekunde rausgeklaut habe und die ganz schnell hintereinander geschnitten habe.
Verstehe.
Also, dass ihr gleich 5 Sekunden Green Day hört und 5 Songs praktisch in 5 Sekunden hört und gerne zu Hause erraten könnt, welche Songs das sind, aber für euch übernimmt das hier, falls ihr keine Lust habt, Cortaro Dürr, der jetzt diese Songs erkennen muss. Und ich muss sagen, oft denkt man ja so, wird's einfach, wird's schwer oder so. Jetzt vorher dachte ich, ach, das könnte man schaffen, aber als ich es dann geschnitten habe, dachte ich dann schon, okay, ist nicht so easy.
Ich war mal größerer Fan von Green Day. Das ist in der Schulzeit gewesen.
Ja, das habe ich auch so ein bisschen berücksichtigt, muss ich sagen, die zeitliche Einordnung.
Vor allem, wenn mich dann so die Pistole auf die Brust gedrückt wird und dann so, entscheide dich für den Song, bin ich häufig so, und besonders jetzt, als dann ich mich einen reingehört habe. Dann
bist du direkt nach Hause gerannt einfach.
Ja, genau, direkt, wo ich jetzt mich wieder mit Green Day auseinandergesetzt habe, waren so viele Songs, wo ich mich dran erinnerte, boah, stimmt, den gab es ja auch noch. Ach Gott, wie hieß der nochmal? Und genau diese Frage ist mir jetzt wieder in den Kopf gekommen. Shit, was, wenn ich wieder die Titel nicht kann? Aber komm, lass es passieren. 5 Songs, here we go.
Okay, die kurzen 5 für Kotaro Dürr und für euch zu Hause kommen jetzt.
When I Come Around war das letzte. I don't wanna be a minority.
Richtig.
War das vorletzte. Allererste natürlich Hitchin' a Ride, den ich mit meiner damaligen Schulband Phineas Bay, liebe Grüße, zu oft gecovert habe.
Sehr geil, dass du ihn erkannt hast.
Dann gab es noch davor der zweite und dritte, der fehlt mir jetzt noch, ne?
Aber du hast ja wie alle anderen vorher auch und Tillmann auch ganz oft den zweiten Durchgang und ihr zu Hause auch. Viel Spaß beim Raten.
Das schreckliche Boulevard of Broken Dreams. Als Ballade sicherlich toll, aber zu oft gehört. Und der zweite Song.
Falls es dir hilft, ist es mein zweitliebster Song von Green Day. Ist auch nicht so einfach, weil es im Refrain nicht gesungen wird, sondern nur in der MC-Part.
Ich denke, das war auch von Dookie, ne?
Nein?
War es von Nimrod? Boah, siehst du, ich habe keine Ahnung, welcher es ist. Es hätte von Insomniac sein können jetzt.
Ist es auch?
War es Jaded?
Nee, nein.
Jaded war.
Okay, also jetzt hast du das Album, letzter Versuch. Jetzt ist es ja einfach blindes Raten.
Ja, jetzt ist es. Keine Ahnung, Mann. Sag an.
Geek Stink Breath.
Geek Stink Breath. Das ist der Drogensong.
Schade.
Ich kenne, weißt du, aus dieser Phase der Band kenne ich so viele Songs, weil mein guter Freund Raphael aus Schulzeiten so viele dieser Songs einfach angespielt hat, unter anderem Macy's Day Parade, immer wenn er zwischen Probepausen, wenn ihm langweilig war, hatte, Today's is Macy's Day Parade. Das ist mir alles wiedergekommen in dieser Woche. Ich hatte eine sehr nostalgische Green Day.
Ach geil, das freut mich. Das macht ja, das ist ja auch mit das Schönste eigentlich, was dieser Podcast hervorrufen kann. Ne? Also einerseits Informationen über die Band, die ihr vielleicht kennt und weil du nicht alles drüber wisst. Und das andere ist natürlich diese Time Warp in eine schöne Zeit, wo man diese Musik für sich entdeckt hat. Ja, 4 von 5, Kotta, aller Ehren.
Danke.
Ich bin besonders stolz auf dich, dass du den ersten Song, das war ein bisschen tricky, ne?
Weil das ist das Intro aus Hitchin' a Ride, einer der besten Songs, auch über Stoffmissbrauch.
Da geht es ums Trampen einfach, um ein paar Anhalter.
I'm off the head wagon and I'm hitching a ride, Alter. Ja, okay. Der ist einfach voll wie ein Schifffahrtskapitän. Das ist einfach schlimm.
Naja, ich sag mal so, das Intro wäre ja beim Radio, wo du arbeitest ja beim Radio, wahrscheinlich immer auf weg gecuttet worden. Ne? Das geht dann direkt rein mit dem wir werden es gleich nochmal hören.
Hitchin' a Ride, genialer Song, der halt auch dieses Swing-mäßige dann auch wieder so nach vorne gestellt hat und gezeigt hat, wie weit diese Band denken kann. Ja,
und wie vielseitig sie sind. Ja. Und das war mal so ein kurzer Überblick darüber, über die Entwicklung von Punk hin zu zum Beispiel Swing, werden wir gleich noch sprechen. Also, wenn jetzt die Auflösung hören für euch, die mittellangen 5, vielleicht habt ihr sie ja sogar alle erraten, das waren also nacheinander vom 97er Album Nimrod die Single Hitchin' a Ride. Dann haben wir gehört Geeks Think Breath, einen meiner Favoriten-Songs bis heute aus dem 95er-Album Insomniac. Dann kam Boulevard of Broken Dreams von der Meisterwerk American Idiot aus dem Jahr 2004. Dann, auch nicht ganz leicht zu erraten, war auch eine Single damals zwar, aber auch heute vielleicht nicht einer der allerbekanntesten Songs, auch ein bisschen ungewöhnlich für Green Day, vom Album Warning war das die Single Minority. Und als letztes natürlich der Song nach der die Folge heute so ein bisschen benannt ist, also zumindest der Untertitel When They Come Around. Das war When I Come Around. Wahrscheinlich einer der größten Hits von Green Day überhaupt. Hier sind die Songs. Musik. Ja, man hat damals schon gemerkt, When I Come Around, dass das jetzt irgendwie eine größere Band ist, weil das Video ja auch ein bisschen aufwendiger dann war, ne? Wo die dann so nachts gedreht haben und die Leute beobachten sich gegenseitig und der Letzte guckt dann wieder den allerersten, der beobachtet hat, an. So, das war schon mehr als wir sind hier irgendwie im Wohnzimmer. Das war, glaube ich, die dritte Single damals von Dookie.
Es hatte so einen College-Film, Coming-of-Age-Film.
Sehr gut, I like your
Vibe.
Thinking.
So, gelangweilt in der Kleinstadt rumlaufen und beobachten, was so abgeht.
Ich habe mich immer gefragt, er nimmt diesen Hörer ab von diesem öffentlichen Telefon, lässt ihn so baumeln. So, ne?
Ja, so.
Also,
Was sagt mir
das? Ja, da habe ich mal gefragt, wer hängt denn wieder auf? Haben die denn am Ende des Drehs auch wieder aufgehangen gewesen? Ich hoffe.
Das ist ein Ordnungshimmel dann wiederum gewesen.
Oh, ich weiß es nicht, mir hat das irgendwie gestört.
Aber das, ja, das, da war so viel Unsicherheit, die da irgendwie mit dabei ist. Aber gerade ein Song wie When I Come Around hatte was Tröstendes.
Und ich fand der seinen Pulli immer gut.
Ja. Nochmal?
Ich fand seinen Pulli auch immer gut.
Der Pulli in dem Song?
So, ich glaube, so dunkelbraun war der, glaube ich. Und dann hatte er so Querstreifen.
Ah, okay, ja. Also diese Grunge-Ästhetik mal ein bisschen rausgenommen aus den Hemden, die man getragen hat und dann irgendwie auf anderes umgesetzt, weiterentwickelt, stilistisch. Ja, irgendwas war immer anders. Sie waren halt nicht deine 0815er Punkband.
Ja.
Auch wenn sie als solche gelabelt wurden, aber sie waren schon immer ein bisschen mehr, fand ich.
Und sind. Jetzt gehen wir, waren sie aber früher und wir gehen jetzt nach früher zurück. Billy Joe Armstrong, Trey Cool und Mike Dirnt, die drei Jungs von Green Day, werden wir jetzt ein bisschen genauer beleuchten. Und natürlich in erster Linie, ne, die anderen beiden in allen Ehren, geht's um Billy Joe Armstrong. Er ist der Chef der Band, der Songwriter, Multi-Instrumentalist. Ohne ihn gäbe es Green Day nicht, muss man ganz klar sagen. Geboren am 17.02.72, finde ich schon mal eine schöne Zahlenkombi. Und zwar in Rodeo. Das ist ein Vorort von San Francisco. Als jüngstes von 6 Kindern, also schon nicht ganz ohne, Kind, also der Bay Area, dieser also super schöne Gegend da. Wir waren beide letztes Jahr im Sommer nicht in Rodeo, aber.
Mir kommen gerade Bilder in den Kopf, ne? Das
ja,
ist so
ja.
Dieser Moment, so, ah, Moment, war ich da in der Gegend so?
Ja, da war ich jetzt nicht, aber in Berkeley war ich mal, worüber wir gleich noch sprechen. Mhm. Aber auch natürlich musikalisch eine wichtige Gegend, da kam ganz viel her, also von Bay Area Funk bis Metallica oder Black Rebel Motorcycle Club, ganz großartige Bands kommen daher. Mutter Kellnerin, Vater LKW-Fahrer. Aber privat auch oder so ein bisschen nebenjobmäßig Schlagzeuger in einer Jazzband und so hat auch Billy Joe Armstrong gelernt, Drums zu spielen und auch schon relativ früh angefangen zu singen und zwar mit 5 schon und mit 5 hat er auch schon seine erste Single aufgenommen. Look for Love heißt der Song. Auf dem Cover ist er vorne drauf mit Lockenpracht. Green Day hätten vielleicht dieses Cover 20, 30 Jahre später nochmal so, einfach so von irgendeinem random Jungen als reines lustiges Statement genommen, aber da ist es wirklich ein ernst gemeintes Bild von ihm vorne drauf. Es sieht auch irgendwie ganz hübsch aus. Und in den Song hören wir jetzt mal kurz rein. Look for Love. Look for Love. Look for Love.
Hängt jetzt drin. Das sind so weirde Musikmomente, die dir dann einfach den ganzen Tag über in Repeat quasi im Kopf herumspulen würden.
Ich würde sagen, Michael Jackson had been silent,
ja?
Nachdem dieser Song rausgekommen ist für ein paar Jahre.
He didn't, but anyway.
Aber passend natürlich damals schon, wahrscheinlich von dem kleinen Label Fiat Records, die den Song mit ihm aufgenommen haben, marketingtechnisch hyperkorrekt bedacht, gab es auf der B-Seite keinen weiteren Song, sondern ein Interview mit Billy Joe Armstrong. Da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
Let's talk a little bit. I know everybody wants to know a little bit more about you. How old are you?
I'm 5 years old.
How long have you been singing?
For many years.
Have you ever been on TV?
Yes, I've been on the Bill Barry Resco show in San Francisco.
Did you sing when you were on TV?
Yes.
What did you sing?
I sang my favorite song, Look for Love.
Do you play any musical instruments, Billy?
Yes, I play piano.
How do you like being a recording artist now?
I love it.
Das ist ja vogelwild.
was da denn los ist, ist mir komplett entgangen, dass sowas überhaupt existiert.
Hättest du als natürlich als großer Fan der Band, hast du natürlich wahrscheinlich alle Alben besessen und hast nicht nötig gehabt, dir die 2001er Best of Compilation International Superhits dir noch zu besorgen, wo alle Hits nochmal drauf waren, weil da war nämlich das Intro, das vor dem ersten Song noch gesetzt wurde, ein Snippet aus diesem Interview mit Billy Joe Armstrong.
Nein, ernsthaft,
wo er sagt, das? Wie findest du das, dass deine Musik auf jetzt auf Single veröffentlicht ist? Und dann sagt er einfach nur, wonderful.
Ja. Für die Tatsache, dass ich hier und da als Musikjournalist arbeite, sind mir so viele Sachen entgangen, die ich erst Jahre später durch zum Beispiel solche Momente erst so richtig zu schätzen werde oder überhaupt entdecke. Von daher,
you're very much welcome.
Danke. Wie habe ich es geschafft, bis heute zu überleben?
Anytime, always a pleasure. Ja, jetzt kommen wir zur leider traurigen Entwicklung. Als er 10 ist, stirbt Billy Joes Vater an Krebs. Und klar, das verändert jeden Menschen. Billy Joe wird, ja, man hat es ja gerade so ein bisschen zumindest vermeintlich wahrgenommen, von so einem lebenslustigen Kind natürlich introvertierter. Die Mutter hat auch neu geheiratet. Der Vater kam mit den Kindern nicht so klar. Von daher war dann so ein bisschen die Zuflucht von Billy Joe die Musik. Die Mutter hat ihm eine Gitarre geschenkt, die er Blue nannte. Die war nämlich auch hellblau. Es war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Und ich habe am ersten überlesen, ne, in meiner Recherche gedacht, eine Fender Stratocaster. Aber nein, es war eine Fernandes Stratocaster. Also ein sogenanntes Rip-Off.
Großartig.
Ich würde sagen, wahrscheinlich etwas günstiger als eine Fender Stratocaster. Und dann hat ihm sein Gitarrenlehrer, George Cole hieß der, unterrichtet und ihm wichtige Riffs und Licks und vielleicht auch schon Soli beigebracht, auf jeden Fall erstmal die Griffe. Und der war ein Riesenfan von Eddie Van Halen. Und Eddie Van Halen war wahrscheinlich, ist ja auch vor ein paar Jahren gestorben, 1982 so einer der bekanntesten Gitarristen der Welt, ne, oder Anfang der 80er, ne? Also yeah. Erstmal kam, kurz danach kam ja schon Jump, glaube ich, 84 oder so, und natürlich 82 kam raus oder Anfang 83 als Single dann nochmal Beat It von Michael Jackson, wo Eddie Van Halen ja auch die Gitarre gespielt hat. Und das hat natürlich da, glaube ich, viele Gitarristen geprägt. Heute würde man wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, boah, Eddie Van Halen, was für ein geiler Typ, weil er schon relativ straight gespielt hat, aber das Können, was er hatte, war natürlich Wahnsinn. Ne? Und ich finde schon, das hört man irgendwie in Green Day auch so ein bisschen noch raus. Ne?
Wenn du jetzt mal dir Eddie Van Halen in den Kopf holst, ist mir gerade eben nur gekommen, und dann hörst du mal American Idiot, das Gitarrensolo.
Ja.
Plötzlich macht das Sinn. Plötzlich macht das Sinn.
Überhaupt, dass es ein Gitarrensolo gibt. Punkrock ist ja nicht dafür bekannt für seine Gitarrensoli.
Weil ich war überrascht, als du mir gerade erzählt hast, von wegen sein Gitarrenlehrer war Van Halen-Fan. Wie? Hä? Der Typ, der Powerchord-Typ des Punkrock, der Billy Joe Armstrong mit Soli? Und so, oh, stopp mal, es gab ein Solo. So. Hä? Ja, das macht so Sinn.
Zum Glück habe ich Van Halen gerade nicht bei der zweiten Frage der drei Fragezeichen genannt. ist aber auch jetzt nicht so. Ich habe übrigens überraschenderweise auch rausgefunden, und liebe Hörer, entschuldigt bitte, dass Eddie Van Halen tatsächlich ja in Holland geboren wurde, ne? Also in Amsterdam, und Holländer war. Und er ist mit 10 oder 12 oder so nach Amiland gegangen.
Edward Van Halen.
Edward Van Halen, genau.
Super geil.
die Weichen sind also gestellt. Billy träumt ab jetzt davon, Rockmusiker zu werden.
Well, you know, I sort of lost a sort of connection with like my mother when I was when I got to be about, you know, probably about 17, you know, I pretty much moved out, and you know, I just really wasn't, you know, I think it probably bummed her out that, you know, I don't think really me looking like a freak or anything like that, it was you know, I don't think she cared about that, but I think she just sort of, we sort of lost that sort of connection with, you know, which is like a lot of people do, you know, I mean, I think since my wife's been in my life lately, I think we've been able to sort of keep that connection going.
Und was braucht man für die, was braucht man, um Rockmusiker zu sein? Da war auch eine Band, richtig, Kotter, gut aufgepasst. Und da trifft er als erstes in einer Schulcafeteria seinen ersten Mitstreiter, Michael Ryan Pritchett. Ich stelle mir das wirklich heute so vor, ne? Zwei Emo-Kids, bevor es Emo gab. Mhm. Der eine seinen Vater verloren, introvertiert, vielleicht nicht so ganz leicht zugänglich, und der andere hat eine drogensüchtige Mutter, die ihn zur Adoption freigegeben hat, weil sie ihn nicht erzieht. ziehen kann. Also das ist immer schwierig, das so kurz und abgepackt zu erzählen, aber es ist natürlich eine wichtige Info.
Es gibt Kinder, die hatten eine einfachere Kindheit.
Genau. Und die beiden haben auf jeden Fall sich gehabt dann. Die wurden sehr gute Freunde, bis heute ja. Michael ist dann sogar eingezogen bei den Armstrongs zu Hause. Ich meine, bei einer sechsköpfigen Familie, wo man auch sagen muss, als Billy Joel geboren wurde, war sein ältester Bruder auch schon 22. Also da liegen einige Jahre auseinander. Und aber das schweißt natürlich zusammen bis heute. Und das sagt Billy hier auch nochmal.
Well, for us, you know, we have one of the good qualities is that we're all pretty, you know, diplomatic people, and we know we're like, we know when to sort of not cross, you know, that line between really pissing each other off. So, and we just seem to get along in that respect pretty well. So.
Und was ein echter Freund ist, der bringt den auch natürlich bei, was man selber kann, nämlich in diesem Fall das Gitarrespielen. Also Billy Joel, haben wir ja schon gehört, früh mit Musik in Kontakt bekommen, hat selber Schlagzeug gespielt, dann hat er die Gitarre bekommen von seiner Mama. Und Mike hat dann auch angefangen, die Gitarre zu spielen, ist dann aber, weil man ja für eine Band dann erstmal ein anderes Instrument noch braucht, zum Bass gewechselt und hat dann begeistert festgestellt, was für ein geilen Sound so eine Bassgitarre macht, nämlich so ein und so kam Michael Ryan Pritchard dann zu seinem Punk-Pseudonym, nämlich Mike Durnt. Und endlich kann ich dieses Wort mal hier unterbringen. Es war also praktisch, der Name ist entstanden onomatopoetisch.
Wer das jetzt nicht weiß, ein Wort, das zusammengebaut wurde nach einem Geräusch.
Onomatopoeia, also, ja, genau. Man könnte auch einfach, lautmalerisch sagen, aber ja. Wieso sollte man lautmalerisch sagen, wenn es schon ein schönes Wort wie onomatopoetisch gibt?
Ja, dann wiederum ist es klar, dass es für einen solchen brachialen Umgang mit einem Geräusch einfach wieder ein sehr kompliziertes Wort geben muss.
Mike Dern.
Heutzutage hätte man ihn Mike Gint genannt. Ah. Das ist quasi das so aus dem Metal, dieses Gin.
Ja, aber die spielen ja kein Metal.
Nee, die waren Punk. Bei denen war Durned.
Ach so.
Das gefällt mir.
Was würde man denn heute sagen zu, was macht man denn heute so Hip-Hop, so ein Trap-Sound? Trap, okay.
Aber das wären zu viele Konsonanten gewesen. Das war da schon. Durned war schon schwierig.
Man könnte das I fast weglassen.
Ja, aber das Geile ist ja, sein Sound ist ja genau das. Exakt so. Und auch den Signature-Bass, den er irgendwann rausgebracht hat, der ja so ein bisschen aussieht wie so eine Fender Telecaster, bloß halt als Bass. Es hat auf jeden Fall Telecaster-Elemente. Dieser klassische Mike Durnt Precision-Bass, der ist so elegant, aber sieht auch schon so kantig aus. Vor allem mit dem Pickguard oben drauf, dieses weiße Stück Plastik, was oben auf dem Bass drauf ist, unter den Saiten. Das ist so aus einem Guss. Das passt einfach optisch zum Sound perfekt. Muah.
Geil. Ich finde eh mal gut, wenn man auch mal auf die Optik achtet.
Also,
Wir reden hier von zwei Außenseitern, die sich gegenseitig gefunden haben und auch irgendwie vielleicht zwei Unruhestiftern, die irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben.
Yeah, I mean, I think, yeah, we're troublemakers, but I also think we were thoughtful kids, you know, and I don't know, I mean, we lived just like everybody through all of our emotions and, you know, we fought, we fucked, we loved, we hated, you know, it's everything, it's just like people.
Ja, und wie kann man dieses Unruhestiften, dieses Außenseiter-Dasein in der Musik ausleben? Die beiden waren ja da schon Teenager, ne? Und klar, was immer noch vorherrschte, war auf jeden Fall die Punk-Bewegung. Die Hochphase war eher so Ende der 70er, Anfang der 80er. Und diese ganze Punk-Bewegung war natürlich auch wichtig für Green Day, aber gar nicht so wichtig, wie man vielleicht vermuten würde. Er sagt ja Billy Joel nochmal, der sieht das ein bisschen differenziert.
It's never had any importance on me whatsoever. I, you know, I was 5 years old when that era of music started. I think there's some good bands that came out of that time, you know, like, you know, Buzzcocks and, you know, like 999, Clash, Pistols, whatever. But, you know, as far as relating to it on like it's a different generation, you know. I'm more influenced locally and by bands around the Bay Area.
Er spricht über die Bay Area und da war natürlich eine Band, die ganz besonders wichtig war für Green Day, eine Band namens Operation Ivy, mit Tim Armstrong, am Mikro und an der Gitarre. Zufälligerweise auch Namensvetter von Billy Joe. Man, das war so ein Ska-Projekt und das hat Green da echt beeinflusst, ne?
Es war auch einer der Bands, die sie gerne gecovert haben, über Jahre hinweg. Das waren Highlights, auf die man sich gefreut hat als Fan. Weil, war es nicht auch ein Operation Ivy-Song, für den Green Day Fans auf die Bühne geholt haben? Das war ja deren Stick immer. Mm. Auf den wir uns natürlich auch meticulously, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, vorbereitet haben. Wir haben alles
minutiös,
vielen Dank. Mhm. Wir haben die Parts für diesen Song minutiös gelernt, vor dem Konzert in der Sporthalle Böblingen. Und dann wurden wir natürlich nicht auf die Bühne geboren. Aber was willst du machen?
Ja, also ganz kurz, man muss dazu sagen, wenn Fans auf die Bühne geholt wurden, war das nicht, damit die da oben mit Green Day tanzen oder geile Vibrations machen, sondern die durften dann an die Gitarre und mitspielen mit der Band oder anstatt von Billy Joe den Gitarrenpart übernehmen, ne? Weil natürlich die Songs auch nicht so kompliziert sind, aber man sollte es natürlich schon vorher mal ausprobiert haben, ne?
Ja, und dann ist das auch so passiert in der, nochmal, Sporthalle Böblingen.
Ja, was aber nicht mit Gotaro Dürr.
Nicht mit mir, mit irgendjemanden.
Irgend
und nicht
Arsch.
Nur das hat mich
den gar nicht.
So, ja, sondern es war dann einfach 2003 irgend so ein Typ und lustigerweise war der gesamte Ablauf genau der gleiche wie in einem Video, welches ich und meine Freunde uns davor 50.000 Mal gefühlt angeschaut haben von, ich meine, dem Green Day Auftritt Ende der 90er beim Reading Festival. Und es war einfach 4 Jahre später und es war exakt das gleiche. Und das war der Moment, wo mir klar wurde, das ist also eine Show.
Ja.
Das ist also eine eingeübte Show, was nicht Schlechtes sein muss, aber ich habe ein Punkrock-Konzert erwartet.
Ja, da muss ich aber allerdings sagen, Kotta, das habe ich genauso gesehen, nämlich im Kölner Palladium, ich glaube so 4. 5. Dezember war es 2000 oder 2001 mit meiner damaligen Freundin Nadine, auch so ein Punk-Rock-Girl. Und da ist es auch passiert. Und ich dachte, boah, wie geil. Da komme ich auf die Bühne, spiel einfach mit, ist der Name. Und alle anderen, du wahrscheinlich heute so, schon wieder. Aber zumindest damals haben sie mir erzählt, in einem MTV-Interview, was ich damals gesehen habe, dass sie keine Setlist machen. Dass sie einfach einen Pool an 40 Songs einüben und dann halt spontan entscheiden. Ne?
Stimmt nicht? Absoluter Bullshit. Die Setlist war genau die gleiche wie von dem Konzert. Da kann dir noch sowas erzählen.
Ja, okay, dann hast du hier mal wieder ein paar Illusionen zerstört. Herzlichen Glückwunsch. Naja, auf jeden Fall haben wir natürlich gerade schon Tim Armstrong erwähnt, der punkmäßig ein bisschen unterwegs ist, weiß. Bekannter wurde er noch, oder mehr bekannt als von diesem Ska-Projekt Operation Ivy mit der Band Rancid, die auch ungefähr zur selben Zeit gestartet ist wie Green Day und wo dann Billy Joe Armstrong nämlich gefragt wurde, ob er da mit einsteigen wollen würde. Aber der hat dann erstmal gemerkt, okay, mit Green Day geht ja doch einiges, positives Feedback bekommen und glaube ich, hat sich auch als Bandchef gesehen, vor allem als Songwriter, ne? Und da muss man auch sagen, hat er das vielleicht auch ein bisschen weiter gesteckt als eine Band wie Rancid, die ja ehrenwert super geile Punkmusik auch bis heute noch machen, das so für sich gesteckt haben, nämlich dass er sich doch hat stark beeinflussen lassen von anderen alternativen Bands aus dieser Zeit, damals Husker Du und The Replacements, R.E.M. auch, ne, die ja jetzt ja auch keine Punkband waren, aber natürlich
aber definitiv lauter waren zu Beginn ihrer Karriere.
Ja,
das ist überraschend, wenn du R.E.M. nur von ihren Radiohits kennst.
Ja, ich würde sagen, schneller waren sie vor allem, ne? So eine sehr gute Indie-Band, die damals ja, glaube ich, ganz Amerika geliebt hat. Und natürlich hat Billy Joe noch viel weiter zurückgeguckt auf die Musik der 60er Jahre. The Kings zum Beispiel, die wurden auch mal gecovert auf dieser B-Seiten und Rarities Compilation Shenanigans. Und natürlich von den allgegenwärtigen Beatles wurde er auch sehr beeinflusst. Und da würde ich doch mal sagen, there you go, Green Day Formel, also kratzige, rebellische, laute Punkmusik, also diese Aspekte dieser Musik und auch natürlich die Attitüde davon, die Einstellung und auch die Optik von Punk plus so die Melodiosität und die Harmonien der größten Popband-Urväter, wie den Beatles zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt dann noch so ein Songwriter-Talent hat, dann entstehen wirklich mit dieser Kombi Welthits, kann man sagen.
I don't know, you know, it's just like I write the songs and they come very natural to me. And, you know, and yeah, they have special meaning behind them. They're all, you know, I love to write, you know, and I take pride in, you know, writing my little songs and stuff like that. And, you know, when people like get something out of it, and that's great. You know, I always try to look for new ways to write, you know, to figure out, you know, melody within the same sort of, you know, chords and or whatever, you know. But, you know, it's just really, it's endless. You know, you can do anything with, you know, when you write songs, you can, there's no limitations whatsoever, you know, except for, it's like, I won't do techno, you know, but I'll, you know, if, with anything that has to do with like a rock and roll aspect, I'll try to tackle it in any way I can.
Also, erstmal Wahnsinn der Punk-Szene drin. In Berkeley, ja, das ist ja so die Unistadt vor den Toren von San Francisco. Super schön dort, ganz alternative, auch wirklich so eine ganz eigene Szene. Und damals in Mitte der 80er war es halt eine Punk-Szene. In den Läden, die ich jetzt auch ran recherchieren musste, 924 Gilman Street und Mabuhay Gardens. Das waren so Szene-Treffs und Clubs, wo Bands gespielt haben. Unter anderem auch Bands wie Blood Rage, Sweet Children oder Green Day. Es war nämlich alles Green Day. Es waren ja einfach Namen, die sie vorher hatten. Das habe ich jetzt ein bisschen. Ich wollte ein bisschen witzig sein, es hat nicht so gut funktioniert. Also Green Day hießen, haben natürlich auch viele verschiedene Namen ausprobiert und auch Songs tatsächlich nach Sweet Children oder Green Day benannt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir heißen jetzt auch Green Day. Und das ist aber jetzt der Song Green Day. Ja, es soll einfach natürlich einen Tag beschreiben, den man mit Kiffen verbringt, und dass dieser Name ausgerechnet der Bandname geblieben ist, das ist, glaube ich, häufig bei Bands, die sich immer wieder umbenennen, so, dass es auch nicht der Name dann zu der Zeit der Name war, als die Band dann erfolgreicher wurde. Und zwar war das deswegen, weil die da Support gespielt haben für die Band The Lookouts und wurden dann halt gesigned vom Bandchef der Band, der auch der Chef war von Lookout Records, und haben dann ihre erste EP 1000 Hours als Green Day veröffentlicht, und dann folgte noch eine weitere EP, und dann kamen eben die Alben 39 Smooth und Kerplunk. Und wo du gerade von nicht so schönen Albumcover gesprochen hast, das Albumcover mit diesem Comic Girl mit der Pistole vorne drauf, das fand ich immer super cool. Ja. Hatte damals auch in Schulzeiten, also Mitte, Ende der 90er, so ein Bordeaux rotes Longsleeve, wo dieses Mädchen halt so als Druck in Weiß dann halt drauf war.
Nice.
Und dann stand
mit dieser Raygun.
Ne? Richtig cool, ja, so ein bisschen retrofuturistisch. Mhm. Und da war dann auch, du hast es vorhin schon mal erwähnt, dann der allererste Hit mit drauf, und den hören wir jetzt, das ist Welcome to Paradise. Lookouts und Lookout Records waren so nett, haben sie nicht nur gesigned, sondern haben auch ihren Drummer abgegeben.
Spielt mal mit denen.
Frank Edwin Wright, der Dritte, oder Frank Edwin Wright, the Third, hat dann gedacht, drei spreche ich mal so wie falsches Spanisch aus, nämlich Trey. Und dann mache ich das aber irgendwie so ein Französisch, dass ich sage Trey cool, was dann übersetzt heißt sehr cool. Trey heißt ja sehr auf Französisch. Und dann halt seinen Namen so rausgeformt, ne? Trey cool.
Es hätte Trey gut werden können, er wurde in Frankfurt geboren, lustigerweise, aber naja, wir sind alle drum rumgekommen.
Ja. Das stimmt, Trey gut.
Trey gut.
Trey
gut.
Ja, Trey richtig Trey gut.
Cool. Fast schon.
Ja, der ist nämlich zu The Lookouts gekommen, weil er der Nachbar war von diesem Labelchef oder Bandchef von The Lookouts, Larry Livermore. Auch ein geiler Name, hätte man mal nachschauen können, ob er den erfunden hat. Und ja, als Green Day nämlich dann die ersten Drummer verschlissen hatten, ich glaube, er war schon tatsächlich auch der Dritte im Bunde, würde ja passen bei dem Namen, bin mir aber nicht ganz sicher, aber die haben sie auf jeden Fall verschlissen, ist er dann an Bord gekommen und wegen seiner Klasse und auch seiner Umgänglichkeit dann auch geblieben bei Mike und bei Billy Joe. Ich habe dann online nachgelesen, wie dieser erste Tourstart war, das ist wirklich filmreif wie, weiß ich nicht, das späten 70er Komödie, wo man, oder Coming-of-Age-Film, wo man denken würde, das kann niemals real gewesen sein. Es ist wohl so gewesen, dass Mike Durant gerade seinen Abschluss an der Highschool gemacht hat und der Bully mit der Band wartet schon vor den Toren des Stadions oder der Sporthalle, wo die ihre Zeugnisse bekommen haben. Er wirft noch kurz, macht man das an der Highschool, die Mütze da in die Höhe? Ja. Nee, macht man am Highschool nicht, das macht man im College, ne?
Das ist College, ich glaube, es ist eine College-Nummer.
Auf jeden Fall verabschiedet er sich von seinen Mitspielern und steigt an Bord für eine 50-Gig lange Tour, eine sogenannte Piss-Tour, wie man in England sagt, obwohl die Tour natürlich in den USA stattfand, durch die kleinen Clubs, nämlich wo es überall nach Pisse stinkt, weil man ja in den USA oder England auch schon länger nicht rauchen darf, da hat man das, glaube ich, so genannt, in den Bars. Ja, und dann ging es später nach Europa schon 91, also vor dem großen Erfolg von Dookie, deutliche Jahre, mehrere Jahre davor, für 170 Shows, Alter. Aber wirklich in so kleinen Buden, da drehst du auch durch, glaube ich. Also da musst du schon Bock haben. Und dann mit so einem Van und so, boah.
Übel.
Kein Wunder, dass da irgendwie vorher, da musst du schon gucken, wen du da als drittes mit an Bord nimmst. So. Mhm. Gerade wenn so zwei beste Kumpels, dann ist man, fühlt man sich, glaube ich, schnell ausgeschlossen.
Ja, und dann so einen Typen, der die dann auch irgendwie bespaßen kann, wie Trey Cool, nicht weil er eine Ausbildung in der Clownschule hinter sich gebracht hat.
Er hätte Fact. Ist geil, ne? Er hätte auch Comedian werden. Könnte ich übrigens auch mal geguckt. Also das ist auch so ein Internet-Ding, so ein Blog, die Frauen an der Seite von Trey Cool. Unglaublich.
Hä?
Unfassbar schöne Frauen immer an seiner Seite. Latinas meistens. Passt ja bei dem Namen auch. Trey.
Trey Cool Dating History.
Ja.
Tatsächlich. Das ist ja...
Und wie viele auch. Also das muss echt ein guter Typ sein. Also langweilig wird es mit dem nicht, glaube ich auch.
Definitiv nicht.
Jetzt kommen wir zum großen Durchbruch. Ich habe ja vor 7,5 Stunden schon kurz gesagt, wir kommen nochmal auf Dookie zu sprechen.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz einen Schritt vor Dookie, die Vorgeschichte. Lehnt euch zurück. Also heute ist Punkmusik ja neben Hip-Hop natürlich große Jugendkultur und auch Mainstream und viele Leute hören es weltweit und Green Day füllen ja heute Stadien, ne, wo wir gerade von kleinen Clubtouren gesprochen haben. Das ist ja heute undenkbar. Anfang der 90er, Ende der 80er gab es natürlich Punk auch schon 10 Jahre, aber Punk war klar über so eine Subkultur hinausgekommen, aber die große Ära war eigentlich schon vorbei und es war... Die Leute kannten das, aber es war jetzt nicht ansatzweise, auch in Ende der 70er nicht großartig in den Charts, ne? Außer es ist wirklich Sex Pistols, das war so eine große Ausnahme und auch ein bisschen The Clash im UK, aber sonst war es international eigentlich eher so, oh, es war ja eine ganz coole Jugendbewegung, ist irgendwie wieder vorbei. Und dann kam aber Nirvana und die haben natürlich Grunge gemacht, kein Punk, aber Grunge gilt ja auch so ein bisschen als Mischung aus Hard Rock, Heavy Metal auf der einen Seite und Punk auf der anderen Seite. Das hat man besonders bei Nirvana gemerkt, die deutlich näher am Punk waren als die anderen großen Grunge-Bands. Und von jetzt auf gleich irgendwie ist alles explodiert. Da war das Alternative, war auf einmal Nummer 1 in den Charts. Ne? Nirvana haben mit ihrem Album Nevermind Michael Jackson von den Charts verdrängt und haben ja das im zweistelligen Millionenbereich verkauft. Und das war alles 1991. Und da war der Boden dann tatsächlich bereitet, auch für Bands, die auch eben Gitarrenmusik waren und in die Richtung gehen, dass da auf jeden Fall vielleicht ein Markt für da ist. Nicht, dass Green Day das selber unbedingt so gesucht hätten, aber die Plattenfirmen haben es natürlich gesucht. Und das heißt, Bands wie The Offspring zum Beispiel oder auch Rancid und Green Day, die von allen dreien dann am größten rausgekommen sind, konnten da diesen Weg begehen, den Nirvana vorher bereitet hatten und da passt natürlich diese Punk-Kredibilität und auch den Sound von Punk gemischt mit diesen poppigen Hymnen halt ganz gut rein. Und jetzt hören wir auch mal rein in deinen Song Basket Case.
Perfekte Mischung einfach aus gutem Songwriting und aufs Maul. Du konntest es perfekt mitsingen, du hattest keine Ahnung, worum es geht, aber die Melodie war sofort drin. Zack.
Ja, vor allem auch die diese, ja, auch wieder dieses laut und leise Mischende, ne, kurz vorm Refrain und dann explodiert der Song.
Ja.
Es war nie mein Song, muss ich sagen. Ich mochte Longview immer besser. Ich fand das Lied gut und alle sind so drauf abgegangen auf Basket Case. Ich fand's guter Song, aber es war nie so mein Favorite, ist aber einfach Geschmackssache. Ja, heute würde man, also ich finde einen Grund, warum der Song heute so erfolgreich immer noch ist, ist natürlich, dass es einfach ein sehr guter Song ist und weil er immer noch dieses Hymnische und das Punkige hat, was heute immer noch angesagt ist, aber auch, ich glaube, weil es um Mental Health geht und die Leute das irgendwie spüren. Basket Case heißt ja auch, also ich meine, der Clip spielt in der Verheiratung und heißt ja auch so viel wie hoffnungsloser Fall halt, ne? Also ein Fall für den Papierkorb, so. Also und so, er sagt ja, er ist einfach paranoid, es hilft alles nichts.
Das war halt auch so krass, so am Rande mitzukriegen, worum es denn eigentlich geht. Und aber noch nicht diese Abstraktionsebene zu raffen. Hier singt jemand drüber, hier mag jemand persönliche Erfahrungen mit reinmischen oder ist einfach nur ein sehr guter Songwriter. Nee, man nimmt einfach das Gesungene für bare Münze und denkt, die Person, die da singt, redet da und spricht da von sich selbst. Und das hat für mich diesen Eindruck von Billy Joe Armstrong verstärkt. Oh shit, mit dem läuft irgendwas nicht so ganz. Bei dem ist irgendwas sehr dolle kaputt. Dazu kam, da wird über Sex und Horse gesungen und du hast keine Ahnung gehabt, worüber er singt da gerade. Das hat alles so ein Mischding gemacht für einen gerade Heranwachsenden, welchen Green Day für einen so richtig spannend gemacht hat.
Und natürlich diese, ja, so Musik, ne, für Außenseiter auch so, ne, dass man halt so denkt, ich bin der Einzige, der hier irgendwie, ja, paranoid ist, der durchdreht und die ganze Welt ist normal und ich komme aber nicht klar und so. Das passt ja auch, das ist ja, Instagram ist voll davon, ne? Allerdings, ich bin so anders und so, wie jeder postet das. Da merkt man eigentlich, so anders kannst du gar nicht sein, wenn so viele das posten.
Jugendliche Krise ist zeitlos, ja.
Ja, ja, aber damals hat das halt ganz gut ausgedrückt, ne? Und also wenn Grunge eher so, klar, auch Musik für Außenseiter war, aber ernsthaft und depressiv, war hier noch diese, was du gerade genannt hast, so eine Spur Humor noch so ein bisschen dabei, ne? Irgendwie auch so, ach, abgefuckt und drüber lustig gemacht. Ja, es war so ein bisschen auch so ein Blick in die Zukunft, weil das hat natürlich auch viel gemacht dann mit dieser Erfolg, der dann für den Green Day kam und Billy Joe Armstrong, eh eine sensible Seele und der Ruhm hat ihn auf jeden Fall vielleicht nochmal, also hätte er jeden Menschen irgendwie verändert, hat dann sehr unter Panikattacken und Schlaflosigkeit gelitten und wurde alkoholabhängig und das ist dann eben eskaliert, das hast du vorhin schon kurz erzählt, bei einem Auftritt von diesem iHeart Radio Festival, wo er auf der Bühne halt gegen die Macher gepöbelt hat, einfach weil er total betrunken war und dann von der Bühne runter ist und dann danach direkt erstmal eine Entzugskur gemacht hat. Das war so der Punkt, wo das dann drüber war. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt total überraschend bei dem Ausmaßen, die der Erfolg angenommen hat und wenn man so ein bisschen um die Historie von Billy Joe weiß. Hier erzählt er nochmal, oder beide, also er und Trey in diesem Fall, ja, wie dieser Erfolg, ja auch in jungen Jahren, muss man sagen, ne? Das war ja Anfang 20 waren die Band verändert hat oder was der mit denen gemacht hat.
I've never really led a normal life to begin with, you know. So, you know, I mean, I think everything has been pretty natural that sort of happened to us, you know.
We're smart, we think ahead, we know the next move. Like, I know, like, tonight we're going to Zurich. So, this is, like, before, I think when I was, like, 19, I didn't, like, look at what was going on tomorrow. I didn't give a shit. But now I think, you know, a little older, kind of looking in the future, looking out for ourselves, looking out for the band, looking out for the fans.
I think, you know,
to keep us on the road longer.
Ja, so wurde Pop-Punk geboren. Und mehr dazu dann in der nächsten Folge über Sum 41, Good Charlotte oder Blink 182. Ja, okay, also Blink muss man ein bisschen raus. Die haben ja auch schon coole Sachen. Also die anderen beiden sind, ich will jetzt auch nicht zu Recht in Vergessenheit, ist auch so ein bisschen hart, ne? Aber ich finde, da hat man wirklich dieses, wir machen, haben hier Spaß und sind Jungs und machen Musik, viel zu deutlich gemerkt. Bei Green Day war da noch eine andere Ebene dabei, hast du ja gerade schon erklärt. Auf jeden Fall, aber Green Day haben natürlich auch diesen Pop-Aspekt umarmt in ihrer Musik sowieso, ne? Wer ist mehr Pop als die Beatles, die das erfunden haben. Aber dann auch den Kommerz, also die haben dann unterschrieben beim Major Label Reprise von Warner auch so eine Mischung aus, dass sie merken, wir wollen hier was Größeres erreichen und brauchen den Major dazu und dann auch die Geschichte desjenigen, der sie gesigned hat, nämlich Rob Cavallo, der ja auch dann ihr Produzent wurde, Produzent der wichtigsten Alben von Green Day, Dookie und American Idiot und jetzt auch wieder von Saviors. Aber ist natürlich klar, dass da viele Menschen gerufen haben, Sellout. Und Billy Joe Armstrong sagt hier kurz dazu, wie er, ja, was, wie wichtig ihm diese Meinung oder überhaupt die Meinung von anderen Menschen ist.
I don't really care, you know, I mean, it's, people are going to say what they want. You can't control anything with people's opinions and the context that you're taken in. It's just one of the hard facts of life that I've learned. But, you know, whatever, I really don't care. You know, it's like, I know what I am, you know, and I don't need to have Joe Schmo from Spin Magazine tell me to read, you know, to establish that to anybody, you know.
Also die Punk-Szene von der Bay Area hat sie dann ausgeschlossen, ne?
Der Moment, an dem du dich ausverkaufst, in dem du nicht mehr deine Platten und deine CDs, also deine Musik auf Kassette überspielt, aus dem Kofferraum verkaufst, ist dein der Fanzine. Moment, in dem die ach so tolerante Szene dich dann ausschließt und dir sagt, du bist ein Sellout, du hast deine Ideale verkauft, du hast deine Mitgliedskarte angekratzt, du darfst nicht mehr mitmachen. So.
Ja, ich habe das auch immer lächerlich gefunden, das ist ja, muss man auch sagen, es waren auch andere Zeiten, heute wäre es noch absurder, weil heute müssen ja viele Musiker, also jetzt nicht im Green Day Status, aber die so ein bisschen kleiner sind, gucken, wie sie überleben. Heute, glaube ich, würde man es auch nicht mehr so krass ankreiden, weil man Musik auch nicht mehr so ganz reich wird. Ja. Also, wenn man jetzt einen normalen Fame Status erreicht. Aber ja, damals tatsächlich, es gibt die Geschichte, Billy Joe ist in diesen alten Club reingegangen, Gilman, und hat dann halt an der Wand gesehen, den Spruch, Billy Joe must die. Natürlich auch von irgendeinem Besoffen wahrscheinlich in Unverfänglichkeit geschrieben, aber natürlich macht man sowas auch nicht. Der unmittelbare Effekt war dann, dass das Nachfolgewerk von Dookie dann deutlich düsterer ausgefallen ist. Auch poppig, wir haben ja gerade schon Geeks Think Breath gehört. 95 kam das schon ein Jahr später raus. Das habe ich wirklich rauf und runter gehört, weil ich auch so happy war, dass es schon wieder neue Green Day Musik gab.
Ja.
Und ja, man hat das so ein bisschen darauf verarbeitet. Insomniac passt ja auch dann ganz gut, weil Billy Joe auch immer jahrelang an Schlaflosigkeit gelitten hat.
I'm having trouble trying to sleep. Fucking brains do. Beginnt damit einfach.
Ja, und dann nach haben sie sich ja erstmal so richtig geöffnet für andere Genres.
Well, I think the last record we sort of held back a little bit of what we can do, and it was sort of to build a foundation so we could like be able to do this record now, you know. I think if we would have shot our wad too early, then I don't know, you know, I think we started, it would have sort of fucked up the longevity of the band. And so, you know, it's you know, we have a lot more of a wider, you know, musical influence than people, you know, may think, and I think they're going to realize that on this next record.
Ja, Hitchin' a Ride haben wir vorhin schon gehört, ne? Das war natürlich so ein, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen ein irischer Stomper trifft auf Rockabilly oder ja, so Psychobilly. Psychobilly Musik.
Psychobilly,
ne?
Ja.
Das ist so diese Musikrichtung, die die Cramps erfunden haben. Also so praktisch so 50er Jahre Rockabilly Musik, aber in Drogen infusiert, würde ich sagen.
Monster Mash auf Pilze.
So. Genau.
Oder so, halt super besoffen. So genau. Klingt halt Hitchin' a Ride, ja.
Cramps ja Band aus den späten 70ern, Anfang 80er. Und auch sonst sind Green Day auf diesem 50er-Trip, wenn man so will, Rockabilly kam ja aus den 50ern, geblieben, und haben Surfrock gemacht, und zwar hier auf dem Titelstück des Folgealbums Warning. Und auf Nimrod ist ja auch das vielleicht schönste Lied, das Green Day je geschrieben hat, was Billy Joe Armstrong je geschrieben hat. Und das hören wir jetzt auch direkt back-to-back hier. Good Riddance, Time of Your Life.
So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Ja, Ja, es ist ja fast ein Singer-Songwriter-Stück, ne? Folkig, sagt hier Billy Joe auch nochmal eben.
No, because, you know, we can always return to whatever, you know. It's like, I don't think that we've gone so far out of our territory that we can never get back, because I don't think we abandon anything, you know, because there's still that sort of Green Day character throughout the entire record. Because if you were to take all the other styles off, you would still basically have a record that's similar to, like, you know, Kerplunk or Dookie or something, you know. But there's all, you know, it's like, it's really important for me to continue as a songwriter and go down the different paths in songwriting, because if I was to stay in one thing, then I think I would get bored. And, you know, I write my songs for myself. I don't really write them for anyone in particular.
Es ist eine Trennungshymne, die er mehrere Jahre lang anscheinend zurückgehalten hat, bevor er sie rausgebracht hat. Und daraufhin wurde dieser Song zum Soundtrack eines jeden Schulabschlussjahrgangs ever.
Sie hatten Won't Forget These Days von Fury in the Slaughterhouse.
Gut, wir hatten Juli geile Zeit.
Oh mein Gott.
Ich glaube, ihr seid besser weggekommen.
Ja, du hast es unterboten, alles klar.
Shoutout Fanny Leicht Gymnasium 2005. Muhammad Abi, Punktesieg nach 13 Runden war unser Motto.
Oh, auch nicht schlecht. Nee, wir hatten, glaube ich, Abi Habi, hatten wir, glaube ich.
Natürlich hatten wir Abi.
Und
Abi. Wir
alle hatten Abi. Das mit dem Song des Jahres war ein hartes Rennen zwischen dem und Time of My Life aus dem Dirty Dancing Soundtrack.
Oh, stark.
Ja.
Good Riddance ist wunderschön. Und das war noch so ein Punkt. Die haben ständig, also Green Day haben als Band ständig kleine Oha-Momente geliefert. Nicht nur, hey, eine Punkband muss nicht immer nach schmutzigem Schuhabsatz klingen. Und eine Punkband kann sogar auch Songstrukturen schreiben, sondern eine Punkband kann auch ruhig klingen und melancholisch. Das war bei When I Come Around schon zum Teil so, wobei es mehr immer noch ein schmutziger Rocksong war. Und Time of Your Life, das war dieser, das ist so melancholisch, das trifft mich auf eine seltsame Art und Weise. Und ich raff den Text nicht hundertprozentig, aber irgendwas macht dieser Song mit mir.
Ja, ich habe das auch eher so verstanden, so wie du es jetzt gesagt hast, aber ich habe jetzt nochmal im Internet stöbern gefunden, dass viele den Song oder dass er selber vielleicht auch den Song als sehr sarkastisch gemeint hat. Ne? Good Riddance heißt ja so viel wie, ne, deine gute Reise, so, ich hoffe, du hattest die Zeit deines Lebens. Aber ich habe das tatsächlich immer als sehr aufrichtigen, unsarkastischen Song wahrgenommen für seine Ex Amanda, die aus der Punk-Szene von der Bay Area damals rausgegangen ist, um in Ecuador zu leben und ihn deswegen verlassen hat. Ja, was sehr überraschend ist, muss man sagen, du hast ja gerade diesen neuen Aspekt, dieses Folkige nochmal kommentiert und den Aspekt Liebe, der auch in einigen Punk-Songs von Green Day drin war, auch wenn man es nicht unbedingt so rausgehört hat, aber in diesem hat man es wirklich ja gefühlt, kommt jetzt überraschenderweise erst mit dem Album American Idiot, über das wir sprechen wollen, die Politik zu der Musik von Green Day. Dabei war Punk ja ursprünglich immer total politisch und ist aus der Politik praktisch geboren und aus den Straßenprotesten gegen die Obrigkeit. Und diese Politik, dieses Auflehnen gegen den amerikanischen Staat haben Green Day aber erst für sich entdeckt, als sie eigentlich schon eine super bekannte, super erfolgreiche Band waren, ja. Anfang der 90er Jahre. Und wir hören jetzt einen Song aus American Idiot und Cotta, du darfst dir aussuchen, welchen. Also ich muss da kurz meinen Kommilitonen Jochen zitieren. Der Grüße raus, der damals gesagt hat, als die Platte rauskam, ey, das neue Green Day Album, das ist ja jeder Song geil.
Dein Kumpel hat schon recht gehabt, es gibt eigentlich so gut wie keinen Song, der schlecht ist. Bei mir war es immer zwischen American Idiot und Holiday, muss ich sagen, die beiden Singles. Come on, Holiday.
Ja, das ist auch mein Favorit, sehr gut. Ich sag kurz was zur Entstehungsgeschichte und du kannst ja dann auf den Vibe des Albums und auf die Dramaturgie und das Konzept nochmal eingehen. Also eigentlich begann es erstmal mit Tabula Rasa. Green Day hat ein Album komplett eingespielt. Cigarettes and Valentines sollte das heißen. Das reiht sich ein in eines der großen, nie veröffentlichten Alben der Musikgeschichte, denn das Album wurde geklaut aus dem Studio raus. so heißt es offiziell. Andere sagen, ist aber auch so ein Internetmythos. Green Day selber war mit dem Album sehr unzufrieden und haben dann diesen Mythos erfunden, um nicht in Zeitnot zu geraten gegenüber ihrem Plattenlabel und auch selber eine gute Entschuldigung zu haben, dass sie es halt immer noch drauf haben. Auf jeden Fall haben die damals beschlossen, mit eben Produzent Rob Cavallo, dass sie dieses Album, was ja möglich gewesen wäre, nicht nochmal neu einspielen, weil die auch nicht so ganz davon überzeugt waren. Zitat, it's not Maximum Green Day. Stattdessen hat man vielleicht sich dann überlegt, also das ist ja wie so ein Neustart jetzt, wir können ja tatsächlich machen, was wir wollen, ne? Also jetzt ja, was ganz anderes mal, und dann hat sie die Politik halt beeinflusst, in allererster Linie mal das Titelstück. American Idiot ist ja natürlich ganz klar gegen George W. Bush, er ist damit gemeint, aber auch die jetzt die Amerikaner, jetzt wo er sich auch glaube ich mit einbezogen hat, die halt so auf tump und dumm schalten und einfach das so mit sich machen lassen und nicht drauf reagieren, so wie natürlich dann noch besser vielleicht in diesem Song, den wir gerade gehört haben, Holiday, ne? This is our lives on holiday. Wir tun so, als wären wir hier im Urlaub und kümmern uns um nichts, dabei, weiß ich nicht, unser Land fängt gerade einen Krieg an, als Folge von September 11 im Irak und überfällt ein anderes Land, und ja, es sind natürlich schon einige aufgestanden, aber trotzdem wurde George W. Bush ja weiterhin auch unterstützt. Was aber schöner ist, finde ich, ist die soziopolitische Ebene der Platte. Ne? Du hast gerade schon über deinen zweiten Lieblingssong, Boulevard of Broken Dreams, gesprochen. Das ist ja so natürlich auch ein Abgesang irgendwie auf den American Dream in bester Grunge-Manier, kann man sagen. Klingt auch so ein bisschen grungig. Inspiriert auch vom American Dream, ne? Und Billy Joel sagt selber, und da kommt ja das Plakative mit rein, inspiriert jetzt von diesem berühmten Bild Nighthawk von Edward Hopper, was ich auch mal gesehen habe, übrigens in Chicago am gleichen Tag, wo ich diese Jazzplatte gekauft habe, wo ich vorher für ihn erzählt habe. Das hängt da nämlich im Museum in Chicago. Aber jetzt kommt es nicht beeinflusst von der Version von Edward Hopper, wo dann einfach irgendwelche random Leute da in der Bar sitzen, bei diesem nächtlichen Café, sondern von der Version von, ich wusste gar nicht, wie er heißt, Gottfried Hellwine, ein halb Österreicher, halb, glaube ich, Kanadier, der die Version gemalt hat, wo dann nämlich Marilyn Monroe, Elvis Presley und James Dean da an der Bar sind.
In diesem Diner an der Straßenecke.
Ja, genau. Stichwort plakativ. Und aber auch beeinflusst von Billy Joe selber, der in der Zeit in New York gelebt hat und da sich mit Ryan Adams angefreundet hat, der Song ist ja nicht so ganz so weit weg von diesem Alternative Country Rocker Ryan Adams. Und Billy Joe als Kalifornier da allein durch die kalten Straßen von New York gewandert ist, hat ihn sicherlich auch stark geprägt. Aber das Markante an diesem Album sind natürlich die Song-Suites, dass es ein Konzeptalbum ist, dass es durchexerziert ist, dass es eine Rockoper ist. Zwei Songs sind vor allem drauf, die das besonders hervorrufen, die so mehrere Teile unterteilt sind. Das ist Homecoming und ganz besonders natürlich Jesus of Suburbia, der Hauptdarsteller, der Anti-Held, kann man sagen, dieses Album ist, auch das Video dazu ist Wahnsinn. Ja, es ist so, sollte so deren Bohemian Rhapsody sein, ne? So ein bisschen auch.
Ja, und es war noch die richtige Band, um diese Zeit abzubilden, denn sie haben ja im Grunde seit den 90ern nichts anderes gemacht. In den 90ern war Amerika im Golfkrieg drin, es kamen Veteranen nach Hause, traumatisierte Menschen, und 10 Jahre später passiert genau das Gleiche. 2001 Kriegseintritt gegen den Irak. 2003 steht Bush auf dem Flugzeugträger und sagt Mission accomplished, obwohl alle wissen, das geht noch viel weiter. Alle waren dermaßen desillusioniert, und eine Band, die dann schon sehr weit gekommen war wie Green Day und was Neues ausprobieren wollte, ich glaube, die mussten da einfach nur zugreifen. Und weil sie ganz genau gesehen haben, hey, wir haben die Scheiße schon durchlebt und die Leute sind immer noch so vollkommen desillusioniert. Was ist eigentlich übrig von dieser geilen Zukunft, die wir uns immer versprochen haben? Dieses Konstrukt, welches irgendwie da war und schon Flecken hatte in den 90ern, aber immer noch bestand bis 2001, wo dann plötzlich klar wurde, wir sind verwundbar, wo quasi diese letzte Sicherheit dann auch noch genommen wurde. Und dann kommt halt ein Präsident wie Bush und behauptet, die haben Massenvernichtungswaffen, die Bevölkerung weiß, dass sie angelogen wird. Es kommt ein riesiges Movement an. Rock Against Bush, der Sampler, der war, glaube ich, vor American Idiot draußen, ne?
Das weiß ich nicht genau, aber
es gab eine große
Zeit ungefähr.
Ja, es gab eine große Samplerreihe mit den üblichen Punkbands der Zeit, mit Rise Against, mit Anti-Flag damals, mit Foo Fighters, die einen Song geliefert haben. Ich meine, das Cover war auch irgendwie, ach egal, war auf jeden Fall ein großes Ding, Rock Against Bush, Anfang der 2000er, und dann kam American Idiot und hat das Ganze dann angeführt quasi mit dem Titeltrack, der
so viel ausgesagt hatte, wie die in dieser Lagerhalle den Song performen im Videoclip, hinter sich eine riesengroße verwaschene America-Flagge, wo die Farben in grün quasi runterlaufen und man einfach merkt, okay, viel ist von diesem Traum nicht mehr übrig geblieben. Wir haben einen Haufen Vollidioten in unserem Land, die das ganze Ding irgendwie an die Wand fahren und viele von denen sind lustigerweise an der Regierung. Diese Aussage war so plakativ und so unmissverständlich, dass das einfach die, ich glaube, alle, die irgendwie politisch so ein bisschen in Richtung links gingen, hatten nach American Idiot einfach ihre Hymne gefunden.
Ja, und die anderen haben es halt auch verstanden, ne? Also, ja. Oder halt generell welche, die vielleicht da neutraler gegenüberstanden.
Ja.
Das war einfach völlig klar, unmissverständlich, hast du gesagt. In der die Dramaturgie von American Idiot ist halt, dass ein junger Mann, ein Teenager, der sich selber Jesus of Suburbia nennt, halt in einem Redneck-Umfeld aufwächst und irgendwie zu viel kriegt von ja, der konservativen Politik in seinem Heimatdorf und dann in die große Stadt zieht. Ja, dort wird so ein bisschen apathisch beschrieben, ne, und leidet dann aber auch unter so einer dissoziativen Identitätsstörung, nennt sich dann ab da St. Jimmy. Man kann auch sagen, das ist irgendwie sein Superheldenname oder sein Punk-Band-Name und wie es halt so ist, nimmt dann, probiert dann mit Drogen rum, die verstärken diese Apathie nur noch und verliebt sich in ein Mädchen, wo er aber auch irgendwie das typische Rebel Girl, She's a Rebel heißt der Song ja dann auch, und die hielt sein Herz fest in der Hand wie eine Handgranate, somit ist auch das Albumcover erklärt. So heißt es nämlich im Song, she's holding on my heart like a hand grenade. Und trotzdem kriegt er es durch diese Betäubung, auch diese Art, wie er selber ist, nicht so ganz hin, noch nicht mal ihren Namen zu merken oder halt ne, ihr selber auch dies, zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Und sie ist natürlich auch das coole Mädchen, vielleicht das nicht unbedingt ihm hinterher rennt. Auf jeden Fall werden die beiden kein Paar und ja, von dahin geht es dann irgendwie weiter bergab mit ihm, ne, und er versinkt im Drogensumpf und schreibt sogar einen Abschiedsbrief und so weiter. Also auch wenn es sehr plakativ ist und auch so ein bisschen comic-mäßig aussieht, allein schon vom Cover ja, es ist eine diepe Platte und das beweisen auch diese wirklich teilweise großartigen Songs. Danach kam 21st Century Breakdown, das war eigentlich so das Spiel, der dachten, ey, American Idiot kam gut an, machen wir das gleiche doch nochmal. Ja. Nur halt ein bisschen anders, vielleicht auf die ganze Welt bezogen, ne? Das 21. Jahrhundert ist das schlechteste Jahrhundert und so weiter und auch so ein bisschen Ironie und Sarkasmus mit dabei. Ich fand es dann zu nah dran. Ich finde, die hätten nach dem Album hätten die was ganz anderes machen müssen. So 10 Songs, 25 Minuten, kurze, knackige Punkrocker oder was weiß ich was. Aber natürlich haben die auch gemacht, was die gefühlt haben. Es klang so ein bisschen zu sehr nachgewollt, fand ich.
Sie wurden halt zu Muse für den Punkrock.
Ah.
Auf eine Art. Die waren bekannt für eine gewisse Tragik, für die große Geste ab dem Zeitpunkt. Sie hatten ja eine längere Pause gehabt zwischen Warning und American Idiot. Und dann kamen sie daher und waren dann halt so die, hey, wir machen Punk, aber mit Musical. Und ich glaube, das hat halt die Erwartungshaltung bedient an der Stelle mehr, als dass es irgendwie ein eigenes großes Konzept gab. Die Zeit war aber immer noch okay dafür.
Ja, und danach kam dann auch was Gutes, die Alben Revolution Radio, wir haben ja gerade schon dazwischen kam auch die Trilogie ja besprochen.
Ah, ja.
Das Rockabilly-Album Father of All Motherfuckers und jetzt also Saviors. Also ich muss sagen, hat mich nie wieder so richtig was abgeholt. Es liegt zum einen aber auch daran, dass ich so dieser Musik so ein bisschen entwachsen bin. Es ist natürlich Musik, die ganz krass nach Jugend schreit, aber auch, weil es halt viel in meiner Jugend lief, vielleicht, dass man sich da irgendwie weiterentwickelt und was anderes wird, obwohl ich die Songs von Dookie auf jeden Fall immer auch sehr gut finde. Ja, es hat mich nie wieder gecatcht, aber es war auch nicht mehr so gut. Wobei man auch sagen muss, Green Day sind mit ihrem Erbe, kann man sagen, ihrem Punk Pop-Erbe schon verantwortungsvoll umgegangen.
That's a responsibility. You know, it's like you have to take responsibility for yourself. You know, and you have to realize what your words mean to people. You know, or you have to realize like you know what your words really mean to you. And like I said, it's like if people can find something out of that, find a place in their life for that, for your opinions or about your own life, then you know that's cool. But you know, I've never considered myself a role model. I would never, you know, I don't even know what that word means, to tell you the truth.
Sie werden in diesen großen Pop-Rock-Kanon der nächsten Jahrzehnte einfach eingehen mit so Sachen wie Wake Me Up When September Ends. Mhm. Nicht schon allein deswegen, weil der Song jedes einfach seit Jahren in der Internet-Meme-Culture verwurstet wird.
Spätestens am 1. September mitgelaufen.
Was ja tragisch ist und Billy Joe Armstrong auch ziemlich auf den Sack geht, wie er im Interview mal erzählt hat. Weil das ist ein Song über seinen toten Vater und wie er seine Trauer verarbeitet hat. Wake Me Up When September Ends, ein Originalzitat von ihm in seinem Zimmer, als seine Mom ihn fragt, ob alles okay ist. Und natürlich war nichts okay, sein Vater war gerade frisch verstorben. Und das soll er anscheinend wirklich gesagt haben. Und jetzt macht das Internet jedes Jahr im September einen Gag daraus. Ich kann schon verstehen, dass er es nicht geil findet.
Ja, aber wie du gerade hörst, bei uns läuft er auch schon im Hintergrund hier. Ich habe mir diesen Song als Abschlussmelodie gewünscht,
nice,
weil es einfach so schön ist, das Lied, auch wenn es eine traurige Konnotation hat. Aber es ist auch einfach ein, klar, das Meme ist natürlich ein bisschen zu stark runtergebrochen, aber die Gefühle, die der Song auslöst, sind immer noch, ja, wunderschöne Melancholie und natürlich in seinem Fall ganz starke Traurigkeit. Ja, das Gegenteil gibt es dann eher, wenn man sie sich live anschaut. Diesen Sommer gehen sie auf Tour im Juni. Können wir überlegen, ob wir das auch machen. Auf jeden Fall danke ich dir, lieber Kotta, dass du wieder hier zu Gast warst. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Du, vielen Dank. Ich habe mich dadurch wieder mit einer meiner Jugendbands so auseinandersetzen können, um mal zu checken, warum ich die eigentlich gemocht habe. Und bin zu ein paar Antworten gekommen.
Ja, das freut mich. Vielen Dank euch fürs Zuhören hier bei dieser Green Day-Folge. Wenn ihr mehr Bock auf Green Day habt und nicht auf die Live-Konzerte warten wollt, hört sie euch an auf unseren Stereotypen Supertunes, wo Kotta und ich alle wichtigen Songs der Band und auch Einflüsse zusammengefasst haben. Additiv zu dieser Folge und ja, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Liked uns, teilt uns, spreadet das Wort. Es gibt auch dieses Jahr wieder einige coole Folgen über Bands und Künstler, Künstlerinnen, die ihr vielleicht mögt. Ich schaue voraus auf die Beastie Boys zum Beispiel, auf Lionel Richie oder die Arctic Monkeys, Smashing Pumpkins werden auch dabei sein. Also einige coole Sachen. Und das nächste Mal wird es aber erstmal gehen um Ben Harper. Da begrüße ich hier meine liebe Kollegin von Cosmo, Noelle O'Brien Coker. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.
Gutes Jahr zusammen. Bye.
Summer has come and passed. The innocent can never